Guten Morgen, Jenny hier. Ich habe heute leider keine Kommentare, aber vielleicht nach der aktuellen heute. Ich hatte mit Christian Storch aus dem Bundestag, wo er unter anderem für einen grünen Abgeordneten zum Thema Verkehrspolitik tätig ist, schon vor einer Weile gesprochen über Andreas Scheuer, über das Desaster der Pkw-Maut. Wir haben, glaube ich, fast 2 Stunden über Andreas Scheuers Rechtsverständnis gesprochen. Und sein Rechtsverständnis ist schon sehr originell. Hier ein kleiner Ausschnitt, der erst vor kurzem gemacht wurde bei Andreas Lanz.
Ich lasse nicht zu, dass hinter vorgehaltener Hand oder an Rednerpulten alle Repräsentanten der Verkehrspolitik, egal welcher Couleur, seit Jahren sagen, das Gerechteste wäre mit der besten ökologischen Lenkungswirkung eine Pkw-Maut.
Für alle?
Für alle.
Oder für Ausländer?
Das war ja diese Pkw-Maut.
Nein.
Das war aber genau.
Bitte, nein. Das ist genau der Punkt. Mhm.
Schauen Sie sich einfach einmal die Maut
Scheuer, in wenn es für alle gewesen wäre, wäre es doch durchgegangen.
Ja, natürlich wäre es für alle gewesen. Natürlich.
Sie hätten Sie Deutschen, Herr Scheuer, bitte, wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig
Märchen erzählen. Ja, ich habe andere Rechtsauffassung als der EuGH. Ich schließe mich dem Urteil oder der Ausarbeitung des Generalanwalts.
Wir reden jetzt auf dem Niveau,
Nein,
aber wir reden doch jetzt hier auf dem, das ist jetzt das Niveau albanischer Hütchenspieler, was wir jetzt gerade machen.
Nicht. Doch. Das stimmt nicht.
Doch.
Nee.
Nein, doch,
nee.
Natürlich. Doch. Es tut mir leid.
Ja, was soll ich sagen? Andreas Scheuer hat eine spezielle Auffassung zum Thema Rechtsprechung. Er vergisst nämlich ganz klar, dass er als Minister zur Exekutive gehört. Nicht mal mehr zur Legislative, die das Parlament darstellt und die die Gesetze machen, sondern zur Exekutive, die das Gesetz ja umsetzen. Nur hier ist das Problem, Herr Scheuer. Als solche sind sie im Großen und Ganzen dann natürlich auch der Judikative untergeordnet. Das heißt, wenn ein Gericht Recht spricht, um zum Beispiel dem Bürger vor zu viel staatlicher Einflussnahme oder zu intensivem Eingriff des Staates in die Rechte Einzelner zu beschützen oder zum Beispiel solche Sachen wie grundsätzliche Dinge wie Diskriminierung zu verhindern, was ja im Grundgesetz steht, dann haben sie da keine andere Rechtsauffassung zu haben, sondern wenn sozusagen in letzter oberster Instanz, und der EuGH ist, glaube ich, so die letzte oberste Instanz, die wir hier in Europa haben können, dann haben sie keine andere Rechtsauffassung zu haben, sondern dann haben sie als Minister das zu akzeptieren. Ich weiß, dass Andi Scheuer das hier nicht hört, aber ich mache mir ernsthafte Gedanken, dass ein Bundesminister offensichtlich keinerlei Respekt vor Richtern und Gerichten hat. Dass Andi Scheuer generell keinen Respekt vor dem Grundgesetz hat, das wissen wir ja schon. Spätestens seit er das hier gesagt hat.
Nee, das ist das Grundgesetz.
Nee, das ist Ihre Meinung.
Ja, genau. Das Grundgesetz ist eine Meinung. Ich wundere mich bei Andreas Scheuer über fast gar nichts mehr. Er hat keinen Respekt vor Gerichten, er hat keinen Respekt vor Recht und Gesetz, vom Grundgesetz anscheinend schon gar nicht, vor Grundrechten anderer Menschen auch nicht. Ich glaube, vom Menschenrechten dann so generell nicht, weil das Grundgesetz, die ersten 19 Artikel sind ja im Großen und Ganzen Menschenrechte. Aber naja, mit solchen Kleinigkeiten will sich Andreas Scheuer offensichtlich nicht beschäftigen. Er hat ja noch nicht mal minimales Verständnis für Haushaltsrecht, also das A und O eigentlich des Parlaments und der Minister. Alleine im November 2019 hat der Bundesrechnungshof, also die Institution, die dazu da ist, mal zu überprüfen, geht das Ministerium der Bundesregierung denn ordnungsgemäß mit den Steuergeldern um, die es so zur Verfügung hat? Oder gibt es da Probleme, Verschwendung oder so generell wird sich da an die Gesetze des Haushaltsrechts gehalten? Nun ja, dafür ist der Bundesrechnungshof da. Und ja, auch der Bundesrechnungshof ist nicht fehlerfrei. Aber es ist eine gute Institution für Checks and Balances, um mal zu prüfen, geht ein Ministerium wirklich ordentlich mit den Finanzen um, das es hat? Und nun ja, was soll ich sagen? Der Bundesrechnungshof hat schon im November festgestellt, dass Andreas Scheuer gegen geltendes Vergaberecht verstoßen hat und gegen das Haushaltsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Scheuer. Ich glaube, seit sehr, sehr langer Zeit sind Sie der erste Minister, der es geschafft hat, sowohl das Vergaberecht als auch das Haushaltsrecht mit Füßen zu treten und trotzdem noch die Chuzpe zu haben, im Amt zu bleiben. Nicht, dass Christian und ich darüber nicht noch ausgiebig sprechen, aber es ist wirklich so unglaublich erstaunlich, dass ein Minister mit einer wirklich langen Reihe an Inkompetenz noch im Amt ist und die Frechheit besitzt, zu sagen, ich habe hier nichts falsch gemacht, ich habe eine andere Rechtsauffassung als das oberste Gericht in Europa und überhaupt das, was die Presse hier über mich schreibt, diese Kritik, das ist so und so alles nur Hetze gegen mich. Die wissen ja gar nicht, was richtig oder falsch ist. Ich weiß, was richtig oder falsch ist. Dass er noch nicht gesagt hat, dass der Untersuchungsausschuss überhaupt fehlerhaft ist. Ich glaube, das fehlt noch in dieser langen Liste an ich bin der Beste, ich bin der Geilste. Es ist wirklich erstaunlich. Aber Herr Scheuer fängt langsam an, einigen Leuten auf den Keks zu gehen und ein Klotz am Bein zu sein. Vor allem für seine Kollegen in Bayern, in der CSU und vor allem für Markus Söder. Denn die Reihe der wirklich Fehlentscheidungen von Andreas Scheuer türmt sich so langsam auf zu einem regelrechten Himalaya. Denn während wirklich der Bundesrechnungshof festgestellt hat, dass Andreas Scheuer Recht und Gesetz gebrochen hat, ist das Einzige, was Andreas Scheuer dazu einfällt, ein Gutachten in Auftrag zu geben, der das mal geprüft hat. Also Andreas Scheuer als Verkehrsminister gibt einer Kanzlei den Auftrag zu prüfen, ob er sich an Recht und Gesetz gehalten hat. Und die Kanzlei wird bezahlt vom Verkehrsministerium. Die Anwälte der Kanzlei Link Lathers ist dann tätig geworden auf Basis eines Stundensatzes von 410 Euro. Also pro Stunde. Und hat dann ein 90-seitiges Rechtsgutachten herausgebracht, das insgesamt 240.000 Euro gekostet hat. Jetzt kann man sagen, ja okay, das sind halt nur 240.000 Euro. Ist es Peanuts tatsächlich im Vergleich zu den Zahlen, die ihr nachher von Christian hört, bezüglich dessen, was das Mautdesaster bisher gekostet hat und was es noch kosten wird, wenn Herr Scheuer dann in absehbarer Zeit, vielleicht nicht mehr Herr Scheuer, wir hoffen ja alle, dass er dem nicht zurücktritt, aber auf alle Fälle das Verkehrsministerium und die Bundesregierung Schadensersatz an die Firmen zahlen muss, denen Herr Scheuer einen Auftrag gegeben hat, im Rahmen dessen er das Vergaberecht mit Füßen getreten hat und dagegen verstoßen hat. Also es ist alles sehr inkompetent. Und natürlich besagt das sehr gut bezahlte Gutachten der Anwaltskanzlei für Herrn Scheuer, dass es durchaus in Ordnung war, vom Verkehrsministerium nicht abzuwarten, wie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs es bezüglich der Pkw-Maut ausfällt. Aber das ist im Grunde nicht das Problem bei der ganzen Thematik Maut. Wirklich, also der große Skandal ist nicht zwangsweise, dass man ja hätte vorher wissen müssen, wie das Urteil des EuGH ausgeht. Das konnte man tatsächlich nicht zwangsweise vorher wissen. Natürlich war von Anfang an das Argument richtig, dass die Pkw-Maut, wie sie angedacht war, für Ausländer, also für jeden, der nicht deutscher Staatsbürger ist, die sollten eine Pkw-Maut bezahlen, beziehungsweise war das ganze Konstrukt der Maut ja so angedacht, dass im Großen und Ganzen nur jemand, der nicht in Deutschland zum Beispiel die Pkw-Steuer bezahlt und darüber dann über die Maut auch entlastet wird, dann extra belastet wird, was tatsächlich jeden betreffen würde, der nicht Deutscher ist, beziehungsweise nicht in Deutschland einen Pkw fährt. Und nun ja, das ist tatsächlich diskriminierend und man hätte durchaus damit rechnen können, dass der EuGH das auch so erkennt und entsprechend urteilt. Aber bei dem ganzen Thema Pkw-Maut, und darauf kommen Christian und ich später dann auch zu sprechen, ist das im Kern nicht wirklich der große Skandal. Der große Skandal ist die Art und Weise, wie Andreas Scheuer tatsächlich gegen das Vergaberecht verstoßen hat, gegen das Haushaltsrecht Und wirklich alles das, was zum Beispiel auf kommunaler Ebene eingehalten werden muss, damit man auch als Bürgermeister oder Stadtrat oder Gemeinderat sich an Recht und Gesetz hält und nicht zum Beispiel von den Bürgern verklagt werden kann. Das alles hat er gebrochen und ist der Meinung, dass er das durchaus darf, weil er Minister ist und er halt eine andere Rechtsauffassung hat. Und das ist im Kern, was eigentlich der Skandal hier ist. Andreas Scheuer denkt, er steht über dem Gesetz. Andreas Scheuer denkt, das, was er tut, ist richtig, solange, so zum Beispiel, dass er ist ein Typ, Politiker, der denkt, das Ergebnis rechtfertigt, wie man da hinkommt. Und wenn man halt die ein oder andere Abkürzung nimmt oder das ein oder andere Gesetz nicht ganz genau einhält, dann ist das schon in Ordnung. Hauptsache, man erreicht das politische Ziel. Das Ziel war für die CSU immer die Einführung einer Pkw-Maut für andere. Also für andere außer Bayern und Deutsche. Und das ist natürlich keine Art und Weise, wie man Politik machen kann. Das untergräbt tatsächlich das Vertrauen in die Arbeitsweise einer Verwaltung, das Vertrauen in die Arbeitsweise eines Parlaments und einer Regierung auf wirklich schlimme, schlimme Art und Weise. Und jedem solchen Politiker kann man dann Heuchelei vorwerfen, Inkompetenz und am Ende sogar Demokratiegefährdung. Und deswegen glaube ich, wäre es das einzig Richtige, ihn entweder zu feuern oder dass er zurücktritt. Wir wissen zwar, Rücktritt in dem Sinne gibt das deutsche Grundgesetz nicht her. Aber er kann ja um seine Entlassung bitten und er sollte das wirklich tunlichst tun. Nicht nur um sich selbst zu schützen, sondern vor allem auch um die Bürgerinnen und Bürger vor dem wachsenden Vertrauensverlust zu schützen, der mit Ministern wie Herrn Scheuer einhergeht. Und welche Belastung eigentlich Andreas Scheuer mittlerweile darstellt, das sieht man an aktuellen Umfragen in Bayern. Da stehen im März tatsächlich Kommunalwahlen an. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass jetzt im Januar bei der Klausurtagung unter anderem kurz danach Markus Söder gefordert hat, dass sich das Kabinett verjüngen muss. Und Herr Söder kann das natürlich fordern, hauptsächlich für seine eigenen Minister, die CSU-Minister. Und natürlich hat er total auf dem Kicker den Innenminister, der tatsächlich sehr alt ist, der sich aber mittlerweile untergeordnet hat und es macht, glaube ich, für Angela Merkel reichlich wenig Sinn, ihn jetzt noch auszutauschen. Es ist die letzte Legislaturperiode, die der Innenminister Seehofer machen wird. Seine politische Karriere ist vorbei. Es wäre, glaube ich, vor allem für Herrn Söder so eine Art Stinkefinger noch zum Abschluss, wo er seine Macht sozusagen zeigen kann. Gleichzeitig kann er sich noch der Loyalität anderer vergewissern, wenn er zum Beispiel jemanden wie Dorothea Bär in einen Ministerposten bringt. Es wäre für ihn, glaube ich, ein gutes Zeichen nach außen und eine Festigung der eigenen Machtposition nach innen. Vor allem, wenn man sich die aktuellen Umfragen anguckt, wonach die CSU in Bayern gerade mal auf 36% kommt. Das hat nicht zwangsweise was mit der Arbeitsweise in Bayern zu tun. Die Umfragewerte für Markus Söder steigen, die Zufriedenheit als Ministerpräsident steigt. Das Problem stellen tatsächlich die Minister auf Bundesebene dar. Sowohl Seehofer, aber vor allem Andreas Scheuer. Der ist laut 72% der Befragten nämlich auf alle Fälle jemand, den man austauschen sollte. 72% der Befragten sagten nämlich, sie hätten nichts dagegen, wenn Andreas Scheuer so schnell wie möglich durch einen anderen CSUler ersetzt wird in dem Amt. Das ist ein noch viel schlechterer Wert als bei Seehofer. Könnte natürlich daran liegen, dass Seehofer sich mittlerweile eingeordnet hat. Andreas Scheuer gibt ein katastrophales Bild so generell ab, wenn er nur den Mund aufmacht. Wie wir ja vorhin gehört haben, bei Lanz zum Beispiel. Es ist eine Katastrophe. Noch Anfang des Jahres hat Markus Söder tatsächlich hauptsächlich gefordert, wir müssen das Kabinett verjüngen. Gleichzeitig Andreas Scheuer in Schutz genommen und gesagt, er mache eine gute Arbeit. Aber hinter vorgehaltener Hand scheint es so zu sein, als ob Markus Söder aus Bayern signalisiert nach Berlin, also wenn ihr jetzt Andi entlasst. Da machen wir nichts. Sind wir nicht traurig und machen auch kein Theater. Ist in Ordnung. Es ist halt diese typische Art und Weise, wie CSU-Parteichefs und Ministerpräsidenten tatsächlich mit ihren eigenen Parteikollegen umgehen müssen. Sie können natürlich nicht direkt in ein Mikrofon sagen, also entlasst mal den Andreas Scheuer. Sie müssen ihre Leute sozusagen immer noch in Schutz nehmen. Aber wenn signalisiert wird, wir würden jetzt kein großes Fass aufmachen, dann ist das praktisch schon das Todesurteil für so einen Minister. Aber wenn Markus Söder noch irgendwie davon profitieren möchte, auch für die Kommunalwahlen, dass er sozusagen in Berlin klar Schiff macht und das sozusagen der Basis in Bayern zeigt, muss das schnell passieren. Also die Kommunalwahlen sind im März diesen Jahres. Und wenn Andi Scheuer den Februar überlebt als Minister, dann sehe ich da keine großen Hoffnungen, dass wir ihn auf absehbare Zeit bis Ende der Legislatur loswerden. Dann sitzt ja, glaube ich, einfach alles aus. Und das ist natürlich auch ein sehr schlechtes Zeichen. Ich bin so generell schwer enttäuscht davon, wie Minister sozusagen weggelobt werden, Chefs in Brüssel werden und trotzdem einen mittelschweren bis heftigen Skandal und Untersuchungsausschuss an der Backe haben. Von der Leyen ist ein Beispiel, wo ich mir nicht erklären kann, wie es sein kann, dass jemand, der sich dermaßen intransparent mit den Daten, zum Beispiel des Handys, umgehen durfte und immer noch den Untersuchungsausschuss an der Backe hat, wie so jemand das wichtigste Amt in Brüssel bekommen kann. Ich meine, ich verstehe schon, wie das passieren konnte, aber es gibt ein generell sehr schlechtes Zeichen nach außen an die Bevölkerung und ich finde, es untergräbt Demokratie generell, weil die Bevölkerung hat dann das Gefühl, wir dürfen sowas nicht. Also wir werden dafür bestraft und auch zu Recht. Aber die Elite, die gut verdienen, die Ministerposten haben, die werden einfach nach oben gelobt. Das Peter-Prinzip sozusagen. Bei Andreas Scheuer, der verliert mittlerweile halt den Rückhand, halt seiner eigenen Partei und seines eigenen Ministerpräsidenten. Theoretisch könnte er noch dafür bestraft werden, indem er den Posten verliert. Aber wirklich, die Art und Weise, wie sich manche Politiker verhalten, ist es dann auch kein Wunder, wenn Menschen völlig angewidert sind von Politik. Aber ich will den Podcast nicht negativ enden. Wird ja auch nicht, weil hier im Anschluss hört ihr gleich Christian und mich 2 Stunden über Andreas Scheuer reden, die PKW-Maut und was da alles so schiefgelaufen ist. Und das ist sehr viel schiefgelaufen. Und zum Abschluss an dieser Stelle hoffe ich, ihr habt dabei viel Spaß beim Hören. Ihr lernt was. Ich habe jedenfalls sehr viel gelernt. Es ist immer schön, wenn Christian in den Podcast kommt. Und an dieser Stelle empfehle ich euch gleich mal seinen Blog. Er schreibt über zum Beispiel auch Lobbyismus in Berlin auf eine andere Art und Weise, also sozusagen der positive Lobbyismus. Darüber müssen Christian und ich uns auch mal unterhalten, weil ich habe ja eher so eine negative Sicht auf Lobbyismus. Ich glaube zu Recht. Aber Christian hat natürlich auch recht. Es gibt auch positiven Lobbyismus, der leider viel zu wenig genutzt wird. Und das hängt dann auch wieder mit Geld zusammen. Aber vielleicht für eine spätere Folge. Das Jahr wird noch lang. Zurück zu Christians Blog. Stelle ich in die Shownotes und vor allem einer seiner letzten Texte. Da geht es um Eckpunkte einer echten Verkehrswende im neuen Jahrzehnt. Und würde ich euch echt stark empfehlen, den Text mal zu lesen. Es geht darum, wie können wir unter anderem auch, um das Thema Klimakrise anzugehen, den Verkehr umstellen, was muss da passieren, was müsste man investieren, wie müsste man die Verkehrspolitik so generell umstellen. Und natürlich dann an diesem Punkt, was haben eigentlich die letzten CSU-Verkehrsminister alles so falsch gemacht? Und sie haben sehr viel falsch gemacht, vor allem in Bezug auf das Umstellen von Straßenverkehr zu Zugverkehr. Da ist die größte Herausforderung so generell. Aber wie gesagt, ich empfehle euch den Text von Christian Extremstens. Ist ein sehr guter Text. Hat er auch nicht alleine geschrieben, sondern ist zusammen mit einer Kollegin entstanden. Und zwar Katja Dier. Und ja, lest euch den Text durch. Findet ihr in den Shownotes. Und sonst an dieser Stelle folgt auch seinem Blog. Folgt Christian bei Twitter. Man lernt immer wieder was Neues. Auch wenn ich nicht immer hundertprozentig seiner Meinung bin. Aber das macht ja solche Gespräche auch interessant, wenn man sich inhaltlich nicht zwangsweise immer einig ist. Aber bei der Pkw-Maut und Andreas Scheuer sind wir uns schon ziemlich einig. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen langweilig. Aber nein, das Gespräch ist auf keinen Fall langweilig. Also ruhig dranbleiben. Und ihr wisst ja, ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ihn teilt, weiterempfehlt, hört, gut bewertet, mir Feedback gebt oder mich unterstützt auf irgendeine Weise. Überweisung, PayPal, Amazon-Wunschliste, geht alles. Und sonst wünsche ich euch hier gleich im Anschluss viel Spaß beim Hören. Einen schönen Start in die Woche, einen wunderschönen Montag. Wir hören uns. Bis bald. Hi Christian.
Hi Jenny.
Ah, schön, dass wir uns hier zusammenfinden. War's ja lange nicht mehr.
Ja, finde ich auch sehr schön, gerade zu so früher Zeit im neuen Jahr.
Ja, früh. Also ich habe das neue Jahr gerade erst angefangen.
Wieso?
Ich war beim 36C3, also bei diesem CoAS Communication Congress und habe mir die Leipzig-Seuche eingefangen, heißt das wohl. Und war vom 31. an bis jetzt so krank. Also gestern,
das heißt, du hast
gestern
auch noch Silvester nicht gefeiert.
Nee, ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass. Also ich weiß, es war sehr viel Silvesterfeuerwerk. Ich wohne ja direkt am Markt. Aber ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich habe aber am nächsten Morgen gemerkt, dass da jemand an meine Fenster irgendeine Rakete hat fliegen lassen, aufgrund der Rußflecken, die da sind.
Oh, aber das Fenster war noch heile.
Das Fenster war zum Glück noch heile.
Ah, da hast du wirklich tief geschlafen, wenn du das nicht mitbekommen hast.
Ja, ich war völlig weggedreht.
Umso schöner, dass du wieder genesen bist.
Mehr oder weniger. Aber Montag muss ich auch wieder auf Arbeit. Also ich war sogar krankgeschrieben. Das war, also zum Jahreswechsel krankgeschrieben sein, das kommt immer nicht so gut das an. Aber was soll man machen? Ich hätte auch gerne in meinem Papierkorb den Zweck entfremden können. Aber das wäre wahrscheinlich auch nicht so gut angekommen.
Na gut, aber schön, dass du wieder da bist.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Willst du nochmal sagen, was du so machst, wer du bist? Weil haben vielleicht einige Hörerinnen und Hörer vergessen.
Genau, ich bin Christian Storch, ich bin 31. Ich arbeite im Deutschen Bundestag für den haushaltspolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Das ist Sven-Christian Kindler. Und dort beackern wir ziemlich viel den Verkehrsetat des Verkehrsministers Scheuer. Und auch alles andere, was der Verkehrsminister so macht, sind auch zuständig für Deutsche Bahn und so weiter. Auch für Olaf Scholz und sein Ministerium mache ich den Verkehrshaushalt. Also einmal im Jahr wird ja der große Bundeshaushalt gemacht und da bin ich beteiligt. Und mein Chef ist auch in verschiedenen Gremien noch drin, ist stellvertretender Vorsitzender des Bundesfinanzierungsgremiums, wo über alle Bundesbeteiligungen gesprochen wird, also auch speziell über Deutsche Bahn und andere Bundesunternehmen. Er ist Mitglied im Unterausschuss Europa und ist sehr umtriebig, seit 10 Jahren im Bundestag. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren im Bundestag. Und wir sind immer fleißig dabei, Andi Scheuer zu grillen in letzter Zeit. Das beschreibt eigentlich ziemlich viel von dem, was ich tue.
Ja, das Grillen von Bundesverkehrsministern bezieht sich ja meistens auf das Grillen von bayerischen Verkehrsministern, ne?
Ja, in den letzten 10 Jahren gab es ja 4 Stück an der Zahl. Christian Schmidt war ja auch mal ganz kurz in dieser Interimsphase zwischen der einen GroKo und der anderen, war ja auch mal kurz Bundesverkehrsminister. Und davor Ramsauer und Dobrindt. Und die haben in den letzten 10 Jahren ziemlich viel falsch gemacht, was es uns politisch natürlich auch einfach macht. Es ist schade sozusagen für jeder Mann und jede Frau in Deutschland, dass das so ist, was die da verzapfen. Aber politisch für uns natürlich gut, dass es da jemanden gibt, der eine ganz andere Verkehrspolitik macht, als wir sie gerne machen würden. Und dadurch halt auch die Unterschiede in dem Politikfeld sehr, sehr klar für jeden erkennbar sind.
Na, es würde ja schon reichen, wenn sie nicht nur Verkehrspolitik für Bayern machen würden oder für die Autoindustrie.
Ja, Das stimmt, das bei dem würde ich sofort zustimmen, ja.
Aber
also, es gibt sehr valide Daten, die zeigen, dass dieses Verkehrsministerium geführt wird aus einer bayerischen Perspektive. Und neulich ließ ich auch mal Herr Ramsauer im Spiegel mit dem Satz zitieren: wir mögen das Verkehrsministerium, weil wenn man es richtig anstellt, dann kann man das schon sehr gut anzapfen. Und
für wen?
Dieser Satz, genau, für Bayern. Also für Bayern und für die CSU und für die Wahlkreise bayerischer Abgeordneter. Und das bringt schon ziemlich viel auf den Punkt. Also der verheimlicht es nicht mal, sondern hat das ganz offen im Spiegel zugegeben, dass die halt das Ministerium haben und wollen, damit sie für Bayern möglichst viele Mittel akquirieren können.
Ja, aber der bayerische Ministerpräsident durchgängig ist immer zufrieden mit seinen bayerischen Verkehrsministern. Kürzlich hat Markus Söder im Morgenmagazin gesagt, er ist sehr zufrieden mit der Arbeit von Andreas Scheuer und er findet es sehr seltsam, dass bereits vor Abschluss des Untersuchungsausschusses alle so tun würden, als ob der CSU-Minister sich irgendwie falsch verhalten hätte, und er halte dies für eine Missachtung des Parlaments. Also wenn man schon vorverurteilt vor dem Untersuchungsausschuss, sei das eine Missachtung des Parlaments. Was an sich ja stimmt, wenn da nicht die ganze Maut-Thematik wäre, von der wir eigentlich alle wissen, die ist schon seit Jahren gegen die Wand gelaufen. Mhm. Aber der CDU-Kollege Ralf Brinkhaus springt ihnen auch zur Seite und sagt, Andi Scheuer macht eine gute Arbeit.
Mhm.
Wollen wir die gute Arbeit mal kurz in Zahlen fassen, bevor wir zur Maut kommen?
Sehr gerne.
Weil es gibt ja eine
Willst aktuelle, du oder soll ich?
Ich mach mal, weil ich weiß, du redest heute noch sehr viel. Es gibt ja eine aktuelle Anfrage eines Grünen in Duisburg, glaube ich. Mhm. Also eines grünen Verkehrspolitikers aus Duisburg. Der hat mal gefragt, was so die Finanzplanung für die nächsten Jahre aussieht bezüglich zum Beispiel Aus- und Neubau von Schienennetzen. Und da heißt es aus dem Verkehrsministerium zur Finanzplanung, 2020 wird 1,5 Milliarden ausgegeben für Aus- und Neubau, 2021 1,552 Milliarden und mal zum Vergleich, 2018 war auch die Ausgabe nur 1,5 Milliarden und 2019 bloß 1,6 Milliarden. Und das alles für gesamtdeutsches Schienennetz, war. Zum Vergleich dazu, die Ausgaben für Bundesstraßenverkehr, 2018 2,3 Milliarden für den Aus- und Neubau von Bundesstraßen, 2019 2,6. 2020 sind dann 2,5 Milliarden geplant und 2021 2,7 Milliarden. Also wir gehen hier ganz stramm auf das Doppelte von den Ausgaben zu für die Bundesstraße, für Pkw- und Lkw-Verkehr im Vergleich zu dem, was wir eigentlich an China haben. Und wenn wir uns mal überlegen, dass wir ja sowas wie eine Klimakrise haben und alle eigentlich nach mehr öffentlichen Verkehrsmitteln fernab der Straße aufschreien, ist das eigentlich ein Armutszeugnis, was die Finanzplanung angeht für Schienenverkehr.
Ja, nicht nur das. Es konterkariert also viele Klimaziele, die sich die Bundesregierung selber gesetzt hat. Man muss ja gar nicht Fridays for Future als Maßstab ansetzen, aber einfach das, was die Bundesregierung selber erreichen will, 2030. Und der Umweltrat der Bundesregierung hat mal ausgerechnet, was passiert eigentlich, wenn alle Maßnahmen im Bedarfsplan Straße umgesetzt werden, also wenn alle Fernstraßen gebaut werden sollen, die die Bundesregierung jetzt eingeplant hat. Ist das positiv fürs Klima oder nicht? Und die überraschende Antwort der eigenen Experten der Bundesregierung ist, nee, das hat einen negativen Klimaeffekt, weil mehr Straßen führen zu mehr Verkehr am Ende des Tages.
Ach nee.
Und ja, wer hätte das gedacht?
Wer hätte das denn gedacht?
Ja, aber ich glaube, im Verkehrsministerium ist es eine überraschende Botschaft, weil die glauben immer noch, wir bauen einfach mehr Straßen und dann gibt es mehr Arbeitsplätze und dann siedeln sich automatisch mehr Industrien an und dann ist der Verkehr auch flüssiger und ist ja alles gut.
Und dann kommen die Schienen von alleine oder was?
Nee, über die Schienen denken die ja gar nicht nach. Die haben, wie du schon sagst, die haben den klaren Fokus auf Straßenbau und wollen das auch weiter forcieren in den nächsten Jahren. Das ist kein Geheimnis. In der mittelfristigen Finanzplanung steht das genauso drin. Also der Abgeordnete, der das da gefragt hat, der hat einfach nur Zahlen aus der mittelfristigen Finanzplanung des Bundesverkehrsministers abgefragt. Und da sieht man, es gibt einen ganz starken Aufwuchs im Bereich Straße. Und bei der Schiene bleiben die Mittel relativ konstant. Sie werden teilweise leicht erhöht, teilweise leicht abgesenkt. Es gibt auch so ein paar Sondereffekte, die da mit reinspielen, wie Ausgabereste und so. Aber das, was Sie machen müssten angesichts des Bedarfs, einerseits nämlich den Sanierungsbedarf bei der Schiene abbauen, der ist nämlich gigantisch. Es gibt einen 50 Milliarden Euro Sanierungsbedarf bei der Schiene. Und diesen das erstmal abzubauen, das würde bedeuten, man braucht jetzt, also sofort in diesem Haushaltsjahr, braucht man 3 Milliarden Euro für Schienenausbaumittel und nicht 1,5. Wenn man das schaffen will, diesen Nachholbedarf abzubauen, und da ist der Neubau noch gar nicht mit drinne. Also da muss dann noch dazu kommen, dass man die Schiene digitalisieren will, also dass man überall mehr Züge in engeren Takten fahren lassen will. Das bedeutet, dass man die Schiene zu einer digitalen Infrastruktur ausbauen will und nicht nur einfach da ein paar Gleise hinlegt, sondern Signaltechniken erweitert und so weiter, auch die Züge ausrüstet. Mhm. Auch das braucht, hat die Bundesregierung selber ausgerechnet, in den nächsten Jahren 32 Milliarden Euro, nur die Digitalisierung der Schiene. So, da sind wir mit 50 und 32 schon bei 82. Das ist der Bedarf, der so da ist. Und dann liest man so mickrige Zahlen wie 1,5. Und da weiß halt jeder, das reicht hinten und vorne nicht. So. Und das sind die knallharten Zahlen. Und das ist auch die Prioritätensetzung der CSU. Und da kann Andi Scheuer oder wer auch immer noch so viele Sonntagsreden halten oder mal 5 Minuten mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren und sich da per Instagram dann fotografieren lassen und so. Das ist alles nett und schön, aber real macht er genau die CSU Verkehrspolitik und Straßenbaupolitik weiter, die seine Amtsvorgänger gemacht haben, und nichts weiter.
Ich habe ja einen bekannten Podcaster in Bayern. Der kommt eigentlich aus Thüringen, aber der ist ein Bayern-Lehrer. Und er hat gesagt, André Scheuer macht eigentlich genau das, was er machen soll. Als bayerischer Verkehrsminister.
Ja, stimmt.
Und was ist das?
André Scheuer hat 3 Aufgaben gehabt, als er Bundesverkehrsminister wurde im März 2018. Die erste Aufgabe war, Pkw-Maut an den Start bringen. Das war das wichtigste und größte Projekt. Die zweite Aufgabe war die Reform der Bundesfernstraßenverwaltung. Das bedeutet, dass heute bauen ja noch alle Bundesländer einzeln ihre Bundesfernstraßen, also Bundesstraßen und Autobahnen. Und ab nächsten Jahr sollen alle Fernstraßen zentral gebaut werden in der sogenannten Autobahn GmbH. Diese Reform ist ein zweites großes Projekt. Und das bedeutet am Ende des Tages einfach nur effizienter, mehr Straßen bauen. Das ist der Kern dieses Projektes und das Ziel. Und das dritte große Projekt ist, so viel wie möglich Investitionsmittel in allen möglichen Bereichen, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Bundeswasserstraßen, Schiene und Umgehungsstraßen, Tunnel, was weiß ich, nach Bayern lenken. Das sind die 3 großen Aufgaben. Von denen wird er 2 nicht erfüllen. Das ist mittlerweile klar. Pkw-Maut und auch diese Reform, da kann ich bei Bedarf gerne später auch noch was zu sagen. Und das dritte, das wird er erfüllen. Das haben auch alle anderen Bundesverkehrsminister der CSU erfüllt. Also Dobrindt und Ramsauer, nämlich, dass sehr, sehr viele Mittel nach Bayern gelenkt werden und in den bayerischen Wahlkreisen ankommen. Und damit die Wiederwahl von Ihnen selber, der CSU und diversen Wahlkreisabgeordneten sichergestellt wird.
Thomas würde sagen, ja, inhaltlich richtig. Aber eigentlich ist Andi Scheuer hauptsächlich dafür zuständig, ein Autoverkehrsminister zu sein und für Audi und BMW die Straßen freizuhalten.
Ja, auch das würde ich nicht widersprechen. Ja.
Und dann in dem Sinne macht er eigentlich den perfekten Job. Wollen wir noch kurz sagen, wie lange es dauert? Bei einer Investition von ca. 1,5 Milliarden pro Jahr, um diese 82 Milliarden abzubauen, beziehungsweise immer mal vorausgesetzt, dass da nicht mehr drauf kommt. Also wenn es dabei bleibt, das würde 54,6 Jahre dauern.
Wie viel? 54?
Krass. Also der Investitionsstau, den du jetzt hast, bei der Investition, die du jetzt machst im Haushalt, dauert das 54 Jahre, und immer vorausgesetzt, dass der Investitionsstau nicht noch größer wird, was anzunehmen ist, wenn deine Investitionen nicht ansteigen.
Ja, das ist richtig, genau. Ja, die Zahl kann man einfach mal so stehen lassen.
Ja, 54 also vielleicht Jahre. Ein sehr guter Verkehrsminister bezüglich dem Straßenverkehr.
Das stimmt. Man muss auch dazu sagen, Deutschland hat ja jetzt schon europaweit das dichteste Fernstraßennetz überhaupt. Also es gibt kein anderes europäisches Land, wo die Straßen in so einer Art und Weise so gut, muss man auch positiv hervorheben, aber auch so dicht ausgebaut sind. Also es gibt überhaupt keinen Bedarf mehr, objektiv gesehen, dass man sagt, wir bauen jetzt noch dutzendweise neue Bundesfernstraßen. Es gibt einzelne Strecken, da kann man sicher drüber streiten, kann sagen, hier ein Lückenschluss oder so, ne? Okay, aber dass man die Mittel so stark aufwachsen lässt, auf über 2 Milliarden Euro pro Jahr für den Neubau, dafür ist auch objektiv kein Bedarf da. Und deswegen fassen wir uns da auch täglich an den Kopf, wie man nur so viel Geld ausgeben kann für etwas, was gar nicht benötigt wird.
Die Sache ist, Ich bin ja, wie gesagt, zum CCC nach Leipzig gefahren und das vom Wohnort meiner Eltern aus direkt nach Leipzig. Die erste Strecke hin bin ich sogar mal ICE gefahren, der kam natürlich zu spät. Der kam zwar nur 15 Minuten zu spät, aber er kam zu spät. Also wenn ich Zug fahre, dann möchte ich, dass der Zug pünktlich kommt, dafür habe ich auch bezahlt. Ja,
ja, 15 Minuten ist auch nicht wenig. Ja,
ja, alle im Westen, also alle, die aus dem Westen kommen, so aus Frankfurt und Co., die haben mich ausgelacht. Haben gesagt, oh, 15 Minuten, das war gar nichts. Ich habe gesagt, ich will meinen Zug pünktlich haben.
Ja, pünktlich heißt auch nach der deutschen Bahnstatistik, er kommt nicht später als 6 Minuten zu spät. Also alles, was bis 6 Minuten zu spät kommt, ist nach der deutschen Bahn als pünktlich zu werten.
Ja,
und nee. Vor dem Hintergrund darf man auch diese Pünktlichkeitsstatistik im Übrigen nicht falsch verstehen. Also wenn da rauskommt, es ist 72% pünktlich, heißt das, die Züge 72% sind alle weniger als 6 Minuten zu spät gekommen.
Ja, wenn er nur 6 Minuten zu spät gekommen wäre, hätte ich das vielleicht noch als, also das nimmt der Mann ja heutzutage mit, ja? 5 Minuten zu spät, das ist ja praktisch schon pünktlich für die Deutsche Bahn.
Stimmt, ja.
Also
stimmt.
5 Minuten sind gar nichts. Wenn du natürlich an einer Umsteigstelle ankommst, wo der nächste Zug nur 5 Minuten Umsteigzeit hat, also naja, dann wird's kritisch, aber immerhin.
Das ist der Punkt, ja.
Immerhin, aber es waren halt 15. So, ich wollte das bloß nochmal sagen. Zu spät ist zu spät. Und es gab ja da auch diesen Vortrag von David Kriesel, den stelle ich auch in die Shownotes, der war wunderbar. Ich habe festgestellt, im Osten kommen die Züge so gut wie gar nicht zu spät. Liegt wahrscheinlich auch hauptsächlich daran, dass wir keinen Zugverkehr haben.
Ja, weniger Züge, die können auch weniger zu spät kommen, das stimmt. Ja. Und wenn man die ganzen Strecken stilllegt, wo es auch Probleme geben kann und da gar keine Züge mehr fahren lässt, ja. Übrigens auch die ausgefallenen Züge fallen in die Statistik nicht mit rein. Also wenn der
Zug ich weiß, das hört man in diesem Vortrag von von David Kriesel richtig geil. Also der arbeitet das richtig gut auf. Der hat da massenhaft an Daten analysiert über das letzte Jahr der Deutschen Bahn und er hat dann auch aufgezeigt, was so nicht in die Statistik fällt. Der Zug kommt pünktlich, wenn die Fahrstelle ausfällt. Das rechnet man alles mit ein, das ist so crazy.
Genau, auch die sogenannte Profallerwende und sowas ist auch ganz lustig, was sie da alles machen, um die Züge pünktlicher erscheinen zu lassen, als sie eigentlich sind.
Ja, das kam auch, man kann es als Profallerwende sehen oder als Scheuerwende, je nachdem.
Ja. Ja, genau, bau doch mal einen Link mit rein, vielleicht interessiert das noch ein paar Hörerinnen
und Hörer. Ja, also den Link dazu findet ihr in den Shownotes, schwer zu empfehlen, auch als Video, vor allem als Video, also nicht nur anhören, sondern auch angucken, weil er die Statistik so schön aufbaut und nochmal richtig zeigt. Und dann gibt's auch noch finanzielle Tipps.
Ach so?
Ja, er hat sich nämlich die Haltestellen so rausgesucht in Deutschland, wo der Zug mindestens zu 50% zu spät kommt.
Ah, okay.
Und dann ist es zu empfehlen, das Sparticket zu kaufen. Und nicht das Flexi-Ticket, weil du dann auch mit dem Sparticket das Anrecht hast, in einen schnelleren, besseren Zug umzusteigen, wenn deiner ausfällt.
Ah, okay. Das heißt, du setzt eigentlich auf die Unpünktlichkeit der Bahn und auf die Ausfallquote und wettest darauf, dass dein Zug wieder ausfällt und holst dir dann das passende Ticket dazu.
Naja, es ist eine Win-Win-Situation. Entweder der Zug kommt zu spät und du kannst fahrgünstig noch irgendwo mitfahren, oder du kommst tatsächlich pünktlich.
Okay.
Du kannst nichts verlieren. Nicht ja. Das einzigste Gewinnspiel in Deutschland, das du nicht verlieren kannst.
Ja, außer die Bahn, die verliert sehr, sehr oft. Aber bei der Bahn muss ich auch mal klar sagen, das ist für uns auch immer eine wichtige Angelegenheit, da Ross und Reiter zu nennen, weil wir haben jetzt diese grundlegenden Zahlen, sind wir mal durchgegangen oder so ein bisschen angerissen. Das ist eben auch die Schwerpunktsetzung, die politisch bedeutet, das sind die Mittel, wo Scheuer sagt, damit müsst ihr klarkommen. Damit müsst ihr den Bahnverkehr organisieren. Und wie ihr das dann macht und so weiter, da halten die sich komplett raus. Das interessiert die auch weitestgehend nicht. Die schreiben dann irgendwie einmal im Jahr, schreibt Scheuer Lutz, also den Bahnchef, so einen bösen Brief, so alles muss besser werden. Dann kriegt er auch eine Antwort, aber mehr als Show ist da bei Scheuer auch nicht zu holen. Da ist viel PR dabei, aber im Kern interessiert er sich für Autopolitik und Digitalisierung und Bahnfahren ist ihm nicht wichtig. Aber die politische Verantwortung für die Züge, die zu spät kommen, für das, was bei der Bahn nicht richtig läuft, die haben nicht die einzelnen Bahnmitarbeiter oder der einzelne Zugführer und auch nicht am Ende derjenige, der Bahnchef ist. Der hat eine Teilverantwortung, aber die politische Letztverantwortung, die liegt im Verkehrsministerium und die liegt bei Andreas Scheuer.
Aber wie gesagt, darum haben sich auch die letzten Verkehrsminister der CSU nicht so richtig gekümmert. Die sind ja genau nach dem gleichen Spektrum also vorgegangen. Also hat sich nichts verändert. Und nee, ich glaube auch nicht, dass es hilfreich war, dass Profaller zur Deutschen Bahn gegangen ist.
Ja, das ist eine schwierige Frage, aber im Kern haben wir die Deutsche Bahn alleingelassen, sodass sie sich ja auch weiterhin im Ausland getummelt hat, weitere Auslandstöchter und Investitionen getätigt hat und zu einem Riesenunternehmen geworden ist, was hinten und vorne unkontrollierbar ist, wo der Bund selber keine Kontrolle mehr hat, wo er keine Ahnung mehr hat, wo die Investitionen eigentlich hingehen, wo das ganze Geld versickert, was in den Auslandstöchtern Gewinn abwirft und was nicht. Also selbst wenn wir da Anfragen stellen, kriegen wir da ganz schlimme Antworten, wo die Bundesregierung zugibt, dass sie selber keine Ahnung hat. So, und das kann natürlich nicht sein, weil der Laden gehört uns ja.
Ich wollte gerade fragen, gehört uns die Bahn als Bevölkerung so? Also ist das noch Staatseigentum?
100%, alles uns.
Ja, alles uns. Alles und wenn die mit dem Bauch nach oben schwimmen, ist das dann auch noch uns?
Ja, ist auch noch uns.
Oh, scheiße. Ich habe böse Befürchtungen. Wenn das so weitergeht mit der CSU im Verkehrsministerium.
Mal gucken. Ich
jetzt,
verrate
aber jetzt mal, bevor wir jetzt wirklich zur Maut gehen, jetzt mal eine ernsthafte Frage.
Ja, okay. Ja.
Nach der nächsten Bundestagswahl, wenn die Grünen und die CDU mit der CSU in der Regierung sind, würden die Grünen darauf bestehen, dass das Verkehrsministerium absolut nicht mehr von der CSU geführt wird?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die ich mir täglich stelle und an der ich auch täglich arbeite, weil man muss natürlich intern dafür werben, dass verschiedene andere Leute auch so sehen wie man selber, dass man selber, wenn man selber die Ansicht hat, wir müssten das Verkehrsministerium haben als ein Ressort, wenn wir mitregieren, aus unterschiedlichen Gründen, dass das dann auch andere so sehen und im Zweifel dafür kämpfen. Mhm. So, und das ist eine Aufgabe, die ja ich mir täglich stelle, aber das ist nicht leicht, weil CSU hat ja jetzt auch gut gezeigt, wie man im Ministerium, was den größten Investitionsetat hat, was politische Lebensbereiche berührt, die sich auch mit den praktischen Lebensbereichen der Menschen überschneiden. Mhm. Was ja bei Entwicklungspolitik zum Beispiel nicht so ist oder bei Rentenpolitik oder so. Das interessiert die Leute nur, wenn sie in Rente gehen. Aber Verkehrspolitik, das merkst du. Du merkst, ob dein Ticket mehr kostet oder weniger. Du merkst, ob der Zug pünktlich kommt. Das heißt, das ist ein gutes Ministerium, wenn du Politik sichtbar machen willst. Und dieses vorteilhafte Ministerium, das hat die CSU ja jetzt massiv an die Wand gefahren. Und das zeigt ja auch im Umkehrschluss wieder, ob man das dann selber schafft, auch mit den besten Absichten, ne, in so einem Ministerium, was jetzt 10 Jahre lang von CSU-Leuten geführt wurde, wo fast alle Leute da drinnen auch ein ganz klares Mindset haben, wie Verkehrspolitik funktioniert. Also ich meine jetzt die Fachleute dort in den Referaten, in den Abteilungen. Ob du dann, wenn du da reingehst, gegen so riesige interne Widerstände mit den ganzen Schwierigkeiten, die das hat, ob du das dann zu einem Erfolgsministerium für dich selber machst, da kann man eben viele Fragezeichen dran machen. Und die muss man alle ausräumen intern, wenn man die Leute davon überzeugen will, dass sie danach greifen sollen, wenn es soweit kommt. Und das ist ja auch eine Frage, selbst wenn man mit Rot-Rot-Grün regiert oder Grün-Rot-Rot oder sowas, ja genau die gleiche Frage. Will man so ein Ministerium an der Stelle so, auch wie es zugeschnitten ist, haben? Sollte man da Digitalisierung vielleicht eher rauslösen? Sollte man das anders aufstellen, dieses Ministerium? Das sind also auch Strukturfragen, die wir uns da sehr häufig stellen. Und wir denken natürlich schon als Regierung im Wartestand darüber nach, was kluge Antworten auf all diese Fragen wären, sage ich mal. Die kann ich jetzt hier nicht alle ausführen, aber ich hätte das Verkehrsministerium schon gerne, dass wir es irgendwann ergreifen würden, egal in welcher politischen Konstellation. Und ich glaube, es wäre auch eine gute Idee, wenn man den Digitalisierungsaspekt da rausschneidet und ein eigenes Digitalisierungsministerium macht, was die Kompetenzen klar bündelt. Und aber der CSU würde ich es sehr, sehr ungern weiterhin überlassen. Die haben jetzt 10 Jahre lang Murks gemacht und da gibt es genug zu tun, um das wieder in die andere Richtung zu drehen. Hm.
Ja, das Verkehrsministerium wäre schon eine Mammutaufgabe. Aber ich denke da auch hauptsächlich auch in die Richtung, dass es ja darum geht, die Klimakatastrophe zu wuppen. Und dazu brauchst du das Verkehrsministerium. Und da kannst du Leute mit dem Mindset von alles für die Straße, alles für den einzelmobilen Verkehr einfach nicht in der Verantwortung lassen. Und na klar ist das dann schwierig, auch strukturell umzuwandeln. Und das braucht dann auch die entsprechenden Leute und das braucht dann auch sehr viel Zeit und Energie. Und manchmal ist es einfacher, sich so ein Ministerium wie zum Beispiel das Außenministerium zu schnappen, weil das ist prestigeträchtig und so. Aber wenn es tatsächlich um die großen Fragen geht für die Zukunft, dann wäre das schon wichtig.
Na gut, Außenministerium merkt man ja auch gerade, dass da auch einige große Fragen der Zukunft entschieden werden könnten.
Ja, aber dann brauchst du auch den richtigen Minister, oder Ministerin.
Genau, dann brauchst du auch die Leute, die das entscheiden wollen. Und ja, aber
hast du absolutes Vertrauen in unseren tollen Außenminister?
Nein, ich habe zwischenzeitlich meine Meinung über Heiko Maas mehrere Male ändern müssen. Ich war am Anfang der Legislatur, war ich eigentlich positiv überrascht von ihm und fand eigentlich einfach eine gute Figur und hat es eigentlich ganz gut gemacht. So, aber jetzt, wenn es um die harten politischen Entscheidungen geht, um die harte Positionierung, die klare Positionierung auch in manchen Fällen, da finde ich ihn an vielen Stellen zu blass oder positiv gewendet. Er ist sehr diplomatisch. Also er versucht, niemandem weh zu tun, ist immer allen recht zu machen. Hm. Aber ich glaube, das wäre eigentlich nochmal ein eigener Podcast wert, diese Frage.
Ja, Heiko Maas, und um das Thema abzuschließen, Heiko Maas, das zieht sich wie ein roter Faden durch seine ganze politische Karriere, was du gerade beschrieben hast. Weswegen ich nicht überrascht bin, dass er der schlimmste und schlechteste Außenminister aller Zeiten ist. Und das heißt schon was, wenn wir jemanden hatten wie Guido Westerwelle. Mhm. Wobei man natürlich nicht schlecht über Tote redet.
Lass uns mal zur Pkw-Maut übergehen.
Ja, also wollen wir noch das Chaos also besprechen, sehr schön.
Wo wir gerade bei schlechten Ministern sind.
Ja, also und schlechten Entscheidungen. Was ist denn überhaupt die Pkw-Maut?
Also die Pkw-Maut ist die Idee, dass man sagt, bisher können ja einfach alle Menschen mit ihren Pkw auf deutschen Straßen frei umherfahren. Sie finanzieren diese mit über ihre Steuern, also über die Mineralölsteuer, aber auch wir beide, ich weiß nicht, hast du einen Pkw?
Ja, ich lebe ja auf dem Land.
Okay, du hast einen.
Ich lebe auf dem Land in Ostdeutschland und wir haben ja darüber gesprochen, okay, dass hier kaum Schienenverkehr ist, von Bussen und so, ganz zu schweigen.
Zwangsläufig, ja. Ja, ich komme aus Thüringen, ich weiß, wovon du redest. Okay, also aber auch Menschen wie ich, die keinen Pkw haben, die finanzieren über ihre allgemeinen Steuern die Straßen mit, sowohl den Erhalt als auch den Neubau. Das fließt alles in den großen Steuertopf von Olaf Scholz und der verteilt dann eben wieder Geld an die Steuer und sagt, hier hast du ein bisschen Geld. So, dann hat man sich unter Rot-Grün ausgedacht, naja, das wäre doch aber gut, wenn zumindest die Lkw irgendwie einen Beitrag zahlen würden. Und dann hat Rot-Grün die sogenannte Lkw-Maut eingeführt, im Jahr 2003, 2005 ging sie dann tatsächlich an den Start, da gab es einige Probleme, aber seit 2005 haben wir eine Lkw-Maut und so zahlen alle Lkw ab einem gewissen Gewicht, inzwischen 7,5 Tonnen, zahlen die Lkw-Maut und da kommt auch ordentlich was zusammen. Das sind so 7 Milliarden Euro, die da in den Haushalt fließen und ja, und da hat die bayerische Regionalpartei CSU dann irgendwann gedacht, das ist ja eine schöne Sache, da fließt verlässlich Geld in die Straßeninfrastruktur und wir kriegen da von den Lkw was, warum machen wir das nicht eigentlich auch mit Pkw? Die Diskussion gab es schon sehr, sehr lange, die wurde schon, ich glaube, in den 80er Jahren das erste Mal geführt, dass man gesagt hat, irgendwie müssen diese ganzen Österreicher, die ständig nach München fahren und zurück oder in dieser ganzen Region unterwegs sind, die müssen auch was zahlen, weil wir zahlen ja auch was, wenn wir nach Österreich fahren, das ist ja ungerecht. So.
Aber jetzt mal eine Frage, kurz bevor. Ja? Die Idee ist doch, eine Infrastrukturabgabe zusätzlich zu den Steuern, um den Ausbau, Modernisierung des Straßennetzes zu finanzieren.
Aus CSU-Sicht ja, aber aus verkehrspolitischer Sicht muss das nicht sein. Wofür die Einnahme verwendet wird, hat die CSU die Antwort, die du gerade gesagt hast. Alle anderen Parteien hätten eine andere Idee, was man mit dem Geld macht.
Also das ist die Antwort der CSU. Man kann so und so nicht solche Abgaben oder theoretisch könnte man die Maut doch an diese Abgaben binden. Es ist ja keine Steuer.
Man kann einfach sagen, die CSU hätte Folgendes gesagt, das war auch im Haushalt so eingeplant, wir nehmen 350 Millionen Euro aus dieser Maut ein und wir setzen sie 1:1 ein in den Straßenneubau. Hm. Aber das muss nicht sein. Man kann einfach sagen, wir nehmen die auch, um ein Rentenloch zu stopfen oder um Kitas zu bauen oder um Bundeswehrsoldaten zu bezahlen oder. Also da wäre einiges gegangen.
Also es gibt ja dann später auch das Mautgesetz, also im Verlauf der Chronik hier. In dem Mautgesetz stand das nicht drin. Also sie haben von vornherein nicht gesagt, dass sie es sie haben es nicht gesetzlich festgeschrieben, dass es in den Straßenverkehr fließt, sondern es wäre offen geblieben und man hätte es theoretisch im Haushaltsplan dann irgendwie verschieben können, wie man will.
Genau, theoretisch hätte man es auch verschieben können, ja.
Okay.
Genau, aber die Idee war, wie gesagt, der CSU, okay, wir führen jetzt so eine Pkw-Maut ein, wo dann auch die ganzen Österreicher zahlen müssen. Und
die Österreicher haben aber nicht das Finanzierungskonzept wie wir, oder?
Genau, da kommen wir gleich zu. Und zwar hat die CSU dann gesagt, im bayerischen Landtagswahlkampf 2013, ja, Pkw-Maut. Also wenn ihr uns wählt, dann gibt es die Pkw-Maut. So, und sie wurde auch gewählt, wieder die CSU 2013. Und dann ist ja aber auch aufgefallen, naja, alleine können wir das gar nicht machen, das ist ja ein Bundesgesetz, also müssen wir damit auch Richtung Bundesregierung gehen. Da sitzen wir ja glücklicherweise drinne und dann gab es eben die klare Ansage von Horst Seehofer, ich unterschreibe keinen Koalitionsvertrag, wenn da nicht die Pkw-Maut drinne steht, weil das haben ja meine bayerischen Wähler mir mitgegeben. So. Und da wurde das getan, aber die SPD war in einem Punkt schlau genug. Sie hat gesagt, okay, wir schlucken diese Pkw-Maut im Tausch gegen den Mindestlohn, aber wir bauen euch da noch so ein paar Hürden ein, weil wir wollen nicht, dass die Pkw-Maut so eingeführt wird, dass sie am Ende des Tages vielleicht auch Deutsche belasten könnte, sondern wir wollen schon, dass ihr euer Konzept durchzieht, nämlich die Ausländermaut. Es war ja nicht von Anfang an die Pkw-Maut, sondern das Frame war ja immer von der CSU die Ausländermaut. Die Idee nämlich, nur die Ausländer zahlen das, also nur die Österreicher und die Deutschen eben nicht. Und die SPD hat das aufgenommen, hat gesagt, ja genau, und das müsst ihr auch erfüllen. Und zwar müsst ihr das europarechtskonform erfüllen. Und ihr müsst das auch wirklich so machen, dass am Ende keine Deutschen von dieser Ausländermaut irgendwie belastet werden. Also es darf nicht sein, dass der durchschnittliche Opel Corsa-Fahrer, der heute noch SPD wählt, dass der morgen dann 30 Euro mehr im Jahr zahlen muss.
Okay. Nicht, dass alle Opel Corsa-Fahrer SPD wählen.
Ja, das ist ein Gedankenexperiment sozusagen der SPD. Und dann hat die CSU gesagt, okay, kein Problem, haben dann viele, viele Gutachten in Auftrag gegeben, sich auch ein bisschen mit der EU-Kommission gestritten, wie man das alles machen könnte und sind dann drauf gekommen, dass sie gesagt haben, ja, wir nehmen erstmal die Pkw-Maut von allen ein und die deutschen Fahrzeughalter bekommen das aber zurückerstattet über ihre Kfz-Steuer, sodass dann kein einziger Euro Mehrbelastung bei den Deutschen ist und die Ausländer das zahlen müssen. Da gab es natürlich Bedenken der EU-Kommission, die gesagt haben, naja, aber das ist ja eine echte Ausländerdiskriminierung im Sinne des EU-Rechts. Und auch einige Staatsrechtler in Deutschland haben das bemängelt. Auch wir haben das bemängelt von Anfang an. Also die Grünen, auch die FDP und die SPD hatte da auch so ihre Bauchschmerzen. Nun gut, aber dann einigte sich Dobrindt mit der EU-Kommission und dann gab es einige Anpassungen an diesem Mautsystem und 2017 war das dann, dass man gesagt hat, okay, die EU-Kommission gibt grünes Licht dafür und sagt, ja, also aus unserer Sicht, und das ist eine wichtige Schwerpunktsetzung, deswegen hebe ich das so hervor, also aus unserer Sicht spricht da erstmal nichts dagegen, wenn ihr diese Pkw-Maut versucht, auf diese Art und Weise einzuführen. So, also das bedeutete dann, man musste spezielle Vignettenpreise nochmal staffeln. Also es wäre, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, es wäre keine streckenabhängige Maut geworden, so wie die Lkw-Maut. Da zahlt ja jeder Lkw für jeden einzelnen Kilometer, den er fährt, einen gewissen Centbetrag, sondern die Pkw-Maut wäre ein zeitbasiertes Modell geworden. Man hätte eine Vignette kaufen müssen für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr. Und dann hätte man in diesem Zeitraum so viel fahren können, wie man fahren wollte. Was im Übrigen nur als Fußnote auch völlig das klimapolitische Argument dieser Maßnahme ad absurdum führt. Weil das belohnt ja die Vielfahrer. Dann denkst du dir, du kaufst eine 7-Tages-Vignette, fährst 6 Tage und denkst dir, naja, jetzt habe ich aber für den 7. Tag auch noch bezahlt. Naja, komm, da fahren wir noch mal irgendwo hin, wir haben es ja bezahlt. Ne, also das reizt tatsächlich an, dass man viel fährt und
ja,
nicht wenig.
Ja, vor allem, weil ja Dobrindt damals auch, glaube ich, war es noch, dass also diese Mautkonzepte eingeführt hat, auch unter dem Rahmen Hubraum und Benzinverbrauch etc., so nach dem Motto, also die großen, schweren Autos, die müssen mehr Maut bezahlen als die kleinen, leichten. Aber wenn du so eine Tagesvignette hast, wie du erwähnt hast, dann ist es völlig egal, was für ein Auto du hast.
Ja, und es wäre noch schlimmer geworden. Die haben dann gesagt, ja, der Euro-Diesel, diese Euro-Diesel-Norm, das sind ja gute Fahrzeuge. Und deswegen sollen diejenigen Deutschen, die einen sauberen deutschen Diesel haben, die sollen auch gefälligst eine Kompensation bekommen. Und die wäre unter Umständen noch so hoch geworden, man hat das dann berechnet, das wären ungefähr 100 Millionen Euro gewesen, die dann also von den tatsächlichen Mauteinnahmen noch abgezogen worden wären, sodass sich die Einnahmen der Maut tatsächlich sehr, sehr in einem sehr geringen Niveau bewegt hätten. Es gibt dazu auch Studien, kann ich dir gerne schicken, kannst du dann auch den Hörern gern verlinken, die zeigen, dass die Einnahmen der Pkw-Maut aufgrund dieser starken Kompensation für Euro-6-Fahrzeuge tatsächlich entweder gegen Null oder sogar negativ geworden wären nach den ersten Betriebsjahren. Das heißt, am Ende wäre der Irrsinn gewesen, man hätte es vielleicht geschafft, so eine Pkw-Maut in den Start zu bringen, aber vielleicht hätte man sogar 50 Millionen Euro als Staat selber drauflegen müssen, damit das System in Betrieb ist. Und das wäre natürlich absoluter Irrsinn gewesen.
Wäre diese Entlastung für die Diesel-6-Autos noch auf die Pkw-Steuer draufgekommen? Weil es also das Konzept für die Ausländermaut
ja.
war ja, dass du als Deutscher zwar die Vignette kaufst, aber dann deine Pkw-Steuer gesenkt wird. Wäre für die Diesel-6-Motoren dann eine weitere Entlastung oben draufgekommen?
Genau, da wäre das oben draufgekommen und das wäre das Problem gewesen. Weil das führt natürlich, ja, weil das führt in dieser Einnahmeberechnung wirklich zu einem Kipppunkt, wo man sagt, naja, es passieren ja folgende Dinge bei einer Pkw-Maut,
die auch nicht berücksichtigt. Also ich muss kurz, wir haben ja darüber gesprochen, dass diese bayerischen Ministerpräsidenten hauptsächlich Autominister sind. Mhm. An dieser Stelle sieht man das, ganz deutlich.
Auch.
Also,
an dieser Stelle sieht man es mal wieder, ja.
Wenn der Bundesfinanzminister, das war ja zu der Zeit noch Wolfgang Schäuble, der hat sich ja dann beschwert, dass das zu teuer wird. Also, dass die Finanzierung, die das Verkehrsministerium da aus den Wolken heruntergerechnet hat, gar nicht stimmen kann. Also, wenn du so haushaltest, dann willst du den Autofahrern, beziehungsweise der Autoindustrie in dem Fall, ja Geld hinterherwerfen.
Ja, könnte man mutmaßen. Auf jeden Fall ist es kein solides Konzept.
Und, also ich kann mutmaßen, du bist natürlich eher irgendwie objektiv gebunden, aber ich mutmaße jetzt.
Ich versuche auch immer objektiv zu mutmaßen, aber nee.
Also kein vernünftig rechnender Mensch würde sowas tun. Das ist das ist Haushaltsharakiri.
Genau, also wenn ich mir unsicher bin, ob das überhaupt eine Mehreinnahme für den Haushalt bringt, dann ist es nicht wirtschaftlich und dann ist halt für uns auch immer als Haushälter die Perspektive, der Bund sollte nur Dinge tun, die für ihn wirtschaftlich sind. Und wenn ich jetzt mit dem Aufwand von 2 Milliarden Euro für ein privates Konsortium ein System an den Start bringe, wo ich danach noch jedes Jahr 50 Millionen Euro reinschießen muss, damit es überhaupt funktioniert, dann ist es nicht wirtschaftlich und das sollte der Staat dann eben unterlassen. Unabhängig, wie man dann dazu steht. Also das ist eine rein fiskalpolitische Perspektive. Dann kann man zur Pkw-Maut stehen, wie man will. Aber spätestens an dem Punkt muss man dann sagen, nein, das machen wir nicht, weil das lohnt sich einfach nicht für uns. Das ist pure politische Ideologie und mehr nicht.
Ich meine, es gibt ja Situationen, in denen ich sagen würde, ja, dann zahlst du als Staat mal obendrauf, weil die Investition in Zukunft gesamtgesellschaftlich was bringt.
Fair enough,
aber wenn wir schon 2013 angefangen haben, darüber zu reden, wäre es nicht sinnvoll, weniger Autos, vor allem Diesel und Benziner auf der Straße zu haben. Mit so einem Konzept zu kommen, dann ist das einfach mal wirklich total schädlich. Also gesamtgesellschaftlich auch.
Ja, aber da haben wir uns den Wolf geredet damals. Es wurde so gemacht. Dobrindt hatte dann, wie gesagt, das Go der EU-Kommission, mit der er sich geeinigt hatte. Und dann waren die sich sehr sicher, muss man sagen. Weil dann hatten sie Folgendes gemacht. Sie sind den Weg durch alle Institutionen gegangen, die sie verfassungsrechtlich materiell gehen sollten. Und zwar haben vom Bundestag ein Mautgesetz machen lassen, haben das dann verändert nach der Einigung mit der EU-Kommission. Also 2 Mautgesetze vom Bundestag mit ihrer Bundestagsmehrheit. Haben das durch den Bundesrat auch gebracht, der Bundespräsident hat das unterzeichnet und die EU-Kommission hatte grünes Licht gegeben. Sie waren sich also sehr sicher, dass das funktioniert. Nun waren sich aber einige andere EU-Staaten nicht so sicher, dass das nicht doch ausländerdiskriminierend sei. Und so hat die Republik Österreich dann eine Klage vorgebracht vor dem Europäischen Gerichtshof, um zu klären, ob das eine diskriminierende Regelung ist, die da getroffen wird, nämlich dass am Ende nur die Ausländer zahlen oder ob das nicht der Fall ist. Und dann gab es eine sehr heftige Debatte auch in der Fachwelt darum. Es gab dutzende Gutachten, viele Stellungnahmen. Wir haben auch im Bundestag Anhörungen gemacht mit verschiedenen Experten. Und da haben sehr, sehr viele Experten große Zweifel daran geäußert, sowohl in den mündlichen Anhörungen als auch in schriftlichen Gutachten und in Stellungnahmen haben gesagt, wir haben erhebliche Zweifel, dass das europarechtskonform ist. Wir glauben eher, dass es wahrscheinlich ist, dass es an verschiedenen Stellen EU-Bürger diskriminiert. Davon hat sich das Ministerium aber überhaupt nicht aufhalten lassen. Die haben gesagt, okay, wir haben hier ein rechtsgültig herbeigeführtes Gesetz und das setzen wir jetzt auch um. Dobrindt hat dann eine europaweite Ausschreibung initiiert, aus folgendem Grund, weil die Pkw-Maut kommt nicht einfach so an den Start, sondern es war klar, man braucht dafür Unterstützung, sodass man dieses sehr komplexe System, was sich dann ausgedacht wurde, nämlich über die Kfz-Steuerrückerstattung für deutsche Fahrzeughalter und die Eintreibung der Maut erstmal von allen, dass das funktioniert, Da brauchte man einen Privaten, hat man gemerkt, der einem dabei hilft, das alles zu organisieren, das Mautsystem auch aufzubauen und durchzuführen. Und da hat man dann gesagt, wir starten eine europaweite Ausschreibung, hat dafür einen Finanzrahmen festgesetzt von 2 Milliarden Euro. Also das war das Gesamtbudget über die gesamte Vertragslaufzeit von 12 Jahren. So lange hat man gesagt, will man erstmal dieses Mautsystem an den Start bringen. Man hat dann auch eine Verlängerungsoption gehabt mit 3 Jahren. Also die Ausschreibung war für 15 Jahre gedacht und dafür ungefähr 2 Milliarden Euro. Und dass so eine Ausschreibung zieht sich eben. Das sind sehr komplexe Prozesse, wenn man sowas ausschreiben will, ordentlich und da alle rechtlichen Vorgaben einhalten will. Das kann schon so 2-3 Jahre dauern. Und das dauerte auch. Das dauerte so lange, bis eine nächste Bundestagswahl kam, die wir im Jahr 2017 dann auch hatten. Jetzt habe ich mich vertan. Nicht 2017, sondern doch 2017 im September. War die Bundestagswahl, genau. Und da wurde dann eine neue Mehrheit gewählt. Das zog sich auch alles hin. Im März gab es dann eine neue Bundesregierung. Andi Scheuer übernahm das Ruder. So, und jetzt war Andi Scheuer in der folgenden Lage. Er hatte diese Ausschreibung übernommen von seinem Vorgänger und hatte, wie ich am Anfang schon sagte, den großen Auftrag, diese Pkw-Maut innerhalb dieser Legislatur an den Start zu bringen, zum Erfolg zu führen, sodass sie endlich Realität wird und das Versprechen aus der Landtagswahl von 2013 von Horst Seehofer und ihm auch und vielen anderen CSUlern, dass es endlich Realität wird, dass diese Pkw-Maut spätestens 2021 an den Start geht und kräftige Einnahmen für den Staat erzielt. So. Und das Problem mit der Ausschreibung war aber folgendes, und zwar lief ja parallel noch immer dieses Verfahren vom EuGH, weil der EuGH entscheidet auch nicht in 2 Tagen.
Österreich hatte ja am 12. Oktober 2017 dann Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht und am 13. Dezember 2017 hatte sich dann die Niederlande der Klage angeschlossen.
Genau.
Und währenddessen lief halt diese Ausschreibung für die Pkw-Maut noch. Also es läuft alles parallel.
Genau, das sind 2 Prozesse, die parallel laufen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich denn, wenn ich weiß, ich habe eventuell ein EuGH-Urteil, das kommt irgendwann in den nächsten Jahren, aber da steht vielleicht drin, ich darf dieses Pkw-Mautsystem gar nicht so durchführen, aber parallel soll ich das dann irgendwie vergeben.
Also ich finde, kein Unternehmer, der sich das, also mit einer offenen Gerichtsverhandlung findest du keinen Unternehmer, der sich das ans Bein bindet.
Genau, jetzt kommen wir zum spannenden Punkt. In diesem Ausschreibungsverfahren haben dann nämlich die beteiligten Bieter gesagt, also es haben sich mehrere Bieter gefunden, die gesagt haben, also grundsätzlich sind wir bereit, hier mitzumachen, haben die Unterlagen eingereicht und dann gab es Aufklärungsgespräche. Und da haben alle beteiligten Bieter gesagt, passt mal auf, dieses Risiko, dass der EuGH das Projekt kippt, das ist uns zu hoch. Wir als Unternehmer, wir wollen dieses Risiko nicht tragen. Wir werden dieses Projekt nicht mitmachen. Haben alle Bieter unisono gesagt. Dazu gibt es schriftliche Dokumente, es gibt ein Gutachten vom BMVI selber, was genau diese Situation nochmal nachzeichnet. Von der Rechtsanwaltskanzlei Linklaters. Findet sich auch frei verfügbar auf den Internetseiten des BMVI, kannst du auch gerne verlinken. Und dann haben die Bieter gesagt, wenn wir das machen sollen, wenn wir dieses Himmelfahrtskommando also mitmachen sollen, dann wollen wir erstens das Risiko nicht tragen und zweitens wollen wir für den Fall, dass der EuGH anders entscheidet, als ihr denkt, ihr in dem Fall die CSU und das Verkehrsministerium, also dass der EuGH dieses Projekt komplett kippen sollte, wollen wir eine fürstliche, lukrative Entschädigung haben. Und dann hat das Verkehrsministerium gesagt, okay, kriegt ihr beides. Wir übernehmen das volle Risiko, falls der EuGH entscheiden sollte, dass das Pkw-Maut-System in dieser Form nicht konform ist mit dem europäischen Recht, übernehmen wir das Risiko zu 100% auf uns, was man nicht machen sollte, dazu komme ich gleich. Und das Zweite, sie haben gesagt, wenn der EuGH das entscheidet, dann bekommt ihr eine Entschädigung, die den Titel fürstlich auch verdient. Ihr bekommt nämlich den gesamten Gewinn, den ihr über 12 Jahre gehabt hättet, auf einen Schlag ausgezahlt als Entschädigung, wenn wir euch aus dem Grund kündigen, dass der EuGH sagt, das geht so nicht. Und dann haben die Unternehmen natürlich gesagt, okay, alles super, da bieten wir gerne mit. Hier sind unsere finalen Angebote. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Und da haben die Unternehmen gesagt, das kostet 3 Milliarden Euro. Jetzt habe ich vorhin aber erwähnt, der Haushaltsrahmen, den das Parlament vorgegeben hat, waren aber nur 2 Milliarden Euro. Das heißt, da klaffte eine riesige Lücke von 1 Milliarde Euro. Das ist in dem Fall sehr, sehr viel. Weil das kriegt man nicht so einfach, also einen Preis von 3-2 zu drücken, das kriegt man in normalen Verhandlungen einfach nicht hin. Es wird man, es gibt, ist mir kein Fall bekannt und ich glaube, es wird auch keiner auftreten, wo man sagt, du willst für einen BMW 30.000 Euro haben und ich verhandle so lange mit dir, bis du sagst, okay, 20.000. So, das passiert einfach in der normalen Welt selten und in der Welt, wenn es um solche Summen geht und wenn man mit Unternehmen verhandelt auf solcher Ebene, passiert das auch sehr selten. Also, deswegen hatte Scheuer dieses Problem.
Also nur noch mal zum Verständnis. Es haben sich zwei Unternehmen gefunden. Das waren in dem Fall das Konzertveranstaltungsunternehmen CTS Eventim.
Genau.
Und das österreichische Mautsystemanbieter Kapsch Traffic.com.
Genau.
Die haben gesagt, okay, wir machen das für euch. Wir machen mit euch den Vertrag, obwohl das Verfahren am EuGH noch läuft. Unter der Voraussetzung, dass ihr das unternehmerische Risiko tragt und uns entschädigt, falls der EuGH das kippt. Und die Höhe der Entschädigung wären jetzt 2 oder 3 Milliarden gewesen.
Nee, die Höhe der Entschädigung wäre der Gewinn gewesen, den die Firmen, weil die 2 Milliarden Euro sind das Auftragsvolumen. Okay. Auftragsvolumen ist aber nicht gleich Gewinn. Der Gewinn wäre ungefähr, und das kann man ableiten aus den inzwischen veröffentlichten Verträgen, der Gewinn über die 12 Jahre wäre ungefähr 378 Millionen Euro gewesen.
Okay.
So.
Also ungefähr jetzt. Das ist die Entschädigung, die jetzt so im Raum steht.
Genau, das ist die Entschädigung. Die Mautfirmen haben jetzt kürzlich nochmal eine ganz konkrete Entschädigungssumme vorgelegt und haben gesagt, wir wollen ungefähr 500 Millionen Euro haben, weil sie noch ein bisschen was draufgerechnet haben. Aber dem Ministerium war klar, das ist eine Summe, die ist auf jeden Fall dreistellig in der Millionensumme, also unter 100 Millionen nicht. Und die hat eventuell den Rahmen 600 Millionen, irgendwas dazwischen. So.
An der Stelle würde ich dann hier mal einen Ton einspielen von Andi Scheuer. Der hat ja, also wir kommen ja noch dazu, aber ich möchte wirklich an dieser Stelle mal einspielen, was er dazu gesagt hat, wie die Unternehmer sich verhalten haben, weil er hat das Ganze ja aufgekündigt, nachdem der EuGH sein Urteil.
Aber können wir das chronologisch machen? Weil ich glaube, das ist für die Hörer sonst sehr schwierig, wenn wir jetzt zum Punkt der Kündigung springen.
Okay.
Ich bin jetzt noch chronologisch bei Vorvertragsschluss.
Okay, dann sind wir, gut, dann spiele ich das später ein.
Und das ist sehr wichtig, die Chronologie zu behalten, weil das Thema ist hinreichend komplex. Also ich war bei dem Punkt, Andi Scheuer wird Verkehrsminister im März 2018. Ja. Das Vergabeverfahren läuft parallel. Ein Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof ist zu erwarten, also ein Verfahren. So, und er hat das Problem, die Bieter sind nur bereit, mitzumachen, wenn er das Risiko trägt und eine fürstliche Entschädigung in Aussicht stellt.
Jetzt sind wir im Januar 2019.
Nee, jetzt sind wir noch immer im Jahr 2018.
Okay.
Wir sind im Jahr 2018, nämlich ungefähr im Oktober.
Okay.
Dann haben nämlich die beteiligten Bieter, diese zwei, Kapsch und Eventim, haben gesagt, okay, wir sind bereit, dir ein Angebot zu unterbreiten, um deine Pkw-Maut durchzuführen. Wir fangen sofort am 1. Januar 2019 an und wir sind am 1. Januar spätestens 2021 damit fertig. So, das war deren Angebot. Und dann haben die gesagt, das kostet dich 3 Milliarden Euro. Da hat Scheuer aber das Problem gehabt, der Haushaltsausschuss des Bundestages hat ihm nur ein Finanzbudget von 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Und dann musste er sich im Oktober 2018 was überlegen. Er musste sich überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt hin, diese Summe auf 2 Milliarden zu drücken? Er hat dann Folgendes gemacht, er ist in Verhandlungen mit den Bietern eingestiegen und hat versucht, verschiedene Details aufzuklären, hat gesagt, okay, können wir noch mal über einzelne Punkte reden, was man auch normalerweise in solchen Verfahren durchaus machen kann. Und einiges konnte geklärt werden, aber es war klar in den Verhandlungen, er kriegt es nicht runter auf diese Summe. Also diese 1 Milliarde Differenz, das kriegt er einfach nicht hin. Und dann hat er seinen Staatssekretär Dr. Gerhard Schulz beauftragt und hat gesagt, finde eine Lösung. Dieser Mann wird auch als Mr. Maut bezeichnet. Das ist jemand, der seit 20 Jahren im Verkehrsministerium gearbeitet hat für das Projekt Lkw-Maut und dann auch für das Projekt Pkw-Maut. Kennt sich wirklich gut aus, ist nicht umsonst Staatssekretär, sehr schlauer Mann, weiß, wie man auch solche Probleme löst. Und dem sind zwei Lösungen eingefallen. Die erste Lösung ist, dass er gesagt hat, wir haben doch das staatliche Unternehmen, was uns die Lkw-Maut eintreibt. Das Unternehmen heißt Toll Collect. Also das ist das Unternehmen, was dazu beiträgt. Das hat so Mautbrückenschrauben, die überall hin, oder so Mautsäulen, sieht man manchmal, wenn man auf der Landstraße langfährt. Die knipsen dann die Lkws und ziehen eben von denen die Maut ein. So, und das haben wir ja. Was wäre denn, wenn wir dieses Unternehmen einfach mitnutzen würden und würden den Bietern sagen, passt mal auf, ihr müsst gar keine eigenen Kameras installieren, ihr müsst gar keine eigene Mautinfrastruktur aufbauen, ihr könnt das einfach von Tollcollect mitnutzen. Und das Gute ist, weil Tollcollect uns ja gehört, ist ja ein Staatsunternehmen, könnt ihr das für ein Appel und ein Ei. Die stellen euch nicht die realen Kosten in Rechnung, sondern die stellen euch eine Rechnung, die ist geringer. Und den Differenzbetrag, den bezahlen wir einfach als Bund, den verstecken wir im Haushalt. Dann könnt ihr mit eurem Angebot nämlich runtergehen und wir verstecken das bei Tollcollect, diese Kosten, und dann seien wir teilweise aus dem Schneider. Und dann haben die gesagt, ja, das ist eine gute Lösung, lass uns das mal so machen. Ich erzähle das nicht nur so, sondern dazu gibt es auch Aufzeichnungen, es gibt Vermerke an den beteiligten Staatssekretär, die wir lesen konnten, und da steht das ziemlich genau so drin, dass sie gesagt haben, wir machen möglich, dass wir Tollcollect mitnutzen können, und zwar, die Formulierung ist dann mit einer Vergütung zu, die nicht marktüblich ist und die einen marktüblichen Vergleich nicht standhält. Und da haben sie sehr deutlich gemacht, dass sie eben für ein Appel und ein Ei, das ist dieses eben nicht marktüblich in einfache Sprache übersetzt, dass sie eben bereit sind, die eigenen Ressourcen über Tollcollect zur Verfügung zu stellen. Und auch der Bundesrechnungshof, ein Satz noch, auch der Bundesrechnungshof, der dann sehr viel später, nämlich im November letzten Jahres, dieses ganze Prozedere mal aus seiner Sicht aufgeschrieben hat, hat bestätigt, dass die Bundesregierung über mehrere hundert Millionen Euro durch diesen Trick bei Tollcollect versteckt hat und das auch nicht hätte tun dürfen. Also das ist kein legaler Trick in die Trickkiste, wo man sagt, ja, das ist ja toll gemacht so, das ist super ausgenutzt, irgend so eine Lücke oder so. Nee, das ist nicht legal gewesen, das dürfte die Bundesregierung nicht so tun, aus einem ganz einfachen Grund, weil der Haushaltsgesetzgeber nämlich darüber keine Kenntnis hatte. Der Haushaltsgesetzgeber hat gesagt, du darfst 2 Milliarden Euro für die Maut ausgeben und nicht, du darfst auch noch 300 Millionen bei Tollcollect indirekt für die Pkw-Maut ausgeben. Tollcollect hat nur einen Unternehmenszweck und der ist Lkw-Maut. Und deswegen hat die Bundesregierung dann nämlich auch den Unternehmenszweck von Tollcollect im Jahr 2019 still und leise geändert und hat gesagt, Tollcollect kann auch andere, eventuell vorbereitende Maßnahmen für andere Mautsysteme zur Verfügung stellen und hat dadurch versucht, diese Lücke, die sie vorher selber geschaffen haben, sauber auszugleichen, was ihnen aber nicht gelungen ist. Also es ist sowohl uns als auch dem Bundesrechnungshof aufgefallen. Und das war eine echt
ist was linke anderes. Nummer.
Ja,
also das ist also sauber unsauber. Was auskurieren. Also Andi Scheuer hat 2 Milliarden zur Einführung der Pkw-Maut. Laut Haushaltsrecht.
Ja.
Die Anbieter wollen aber 3 Milliarden. Und da geht er hin und sagt privaten Anbietern, sie können staatliche Infrastruktur nutzen.
Genau.
Erstmal das finde ich schon schwer pervers, weil das darf man so als Bund nicht einfach machen. Infrastruktur privaten Unternehmern zur Verfügung stellen, die eigentlich staatlich finanziert ist.
Aber nicht das ohne ist, Preis. Das ist der Punkt. Sie hätte sagen müssen, ihr dürft es mitnutzen. Das hätte er im Übrigen, das ist das vergaberechtliche Problem, er hätte es allen Bietern sagen müssen. Er hat es aber nur 2 Bietern gesagt. Die anderen, die davon gar nichts wussten, die eventuell ihre Angebote ja ganz anders gemacht hätten, wenn die gewusst hätten, ach, wir dürfen Tollcollect mitnutzen, ach, und da können wir 400 Millionen sparen, ja, dann machen wir euch das auch günstiger.
Das hätte in der Ausschreibung
aber
stehen
nie gesagt.
Müssen.
Genau, das hat er in der Ausschreibung nicht gehabt und er hat es diesen Unternehmen auch nicht gesagt. Das ist das eine Problem.
Das andere Problem ist, die Tatsache mit der Transparenz des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsrechts.
Ja.
Weil
genau.
Du musst, was den Bundeshaushalt angeht, alles offenlegen. Und wenn du so eine Art Schattenhaushalt hast, was das ja wäre. Also ich würde sagen, auf kommunaler Ebene würden sie ankommen im Rathaus und dir die Bücher streichen. Die Bücher sperren. Da gibt es dann erstmal eine ganz, ganz böse Prüfung, weil sowas geht gar nicht, weil das öffnet Tür und Tor für Korruption. Solche schwarzen Kassen. Das ist eine schwarze
härter.
Kasse, nichts anderes.
Wer denkt, dass das jetzt schon eine große Nummer war, der irrt. Also es lohnt sich weiter dran zu bleiben. Und zwar der zweite Kniff, den sie gemacht haben, ist, sie haben gesagt, naja, wir führen da so offizielle Verhandlungsgespräche. Die müssen wir auch protokollieren.
Ja. Ne,
da muss drinnen stehen, was wir so machen. Deswegen wissen wir das
jeder
auch.
Vernünftige Politiker es Beamte. Tun sollte, der steuerlich bezahlt wird.
Hm? Genau. Und wie jeder Beamter. Also es gibt eine Pflicht jedes Beamten auf Bundesebene, solche Vergabeverfahren zu protokollieren. Das haben die Bundesregierung auch gefragt. Und es gibt eindeutige Vorschriften, die sagen, alles muss da protokolliert werden.
Das ist auf allen Ebenen so. Also solche Vergabeverfahren gibt es ja auch auf kommunaler Ebene.
Ja.
Und wenn du da wirklich was falsch machst, dann, also dann bist du dran. Das ist nicht nur, also privatrechtlich ein Problem für dich dann, du bist auch juristisch also ja. Dich kann die Polizei entsperren, dann kommt der Staatsanwalt und klagt dich an. Ich habe hier in Potsdam einige Verfahren so nebenbei miterlebt, wo sich die Leute nicht an die entsprechenden Vorgaben der Vergaberechte gehalten haben.
Ja, und das wird eventuell auch den Beteiligten in diesem Prozess drohen, weil sie haben also offizielle Verhandlungsgespräche geführt mit den beteiligten Bietern, haben da, wie gesagt, diese Sache mit Tollkolleg gemacht und dann haben sie gesagt, naja, es gibt noch Sachen, die dürfen nicht in diesen Protokollen stehen. Wir müssen parallele Gespräche mit denen führen, über die es keine Akten, keine Vermerke, keine Mails, über die es nichts gibt. Und in diesen geheimen Gesprächen müssen wir ein paar weitere Tricks machen. Und wir haben die Bundesregierung gefragt, gab es weitere Gespräche, die nicht in den Akten drin stehen? Und zuallererst hat Anja Scheuer dann gesagt, ja, nö, also wir haben natürlich immer alles richtig gemacht. Wir haben natürlich
ja,
immer
nö,
alles genau beachtet.
Ist schon mal eine gute Antwort, ja.
Dann haben wir über Zusammenarbeit mit ein paar Quellen haben wir dann im Spiegel gelesen, dass es ein geheimes Gespräch gab. Dann haben wir im Bundestag eine Befragung von Scheuer durchgeführt und haben ihn auch da gefragt, war das das einzige Gespräch, was wurde da besprochen, warum haben sie das gemacht? Er hat sich da komplett rausgeredet, hat auch nicht zugegeben, dass es weitere Gespräche gab. Nach dieser Befragung haben wir ihnen einen Brief geschrieben und haben gesagt, Herr Scheuer, jetzt mal Butter bei die Fische. Gab es noch weitere geheime Gespräche? Daraufhin hat er 6 weitere geheime Gespräche zugegeben, hat die auch mit Ort und Datum und beteiligten Personen aufgelistet. Aber er hat wieder gesagt, deswegen sind es nämlich Geheimgespräche, es gibt keine vorbereitenden Vermerke, es gibt keine nachbereitenden Vermerke, es gibt nichts Schriftliches im ganzen Verkehrsministerium, was sagen könnte, was wir da besprochen haben. Da ging es nur so um Organisatorisches. So. Und das ist natürlich hochgradig lächerlich und es stinkt nach Korruption bis zum Himmel. Weil, wenn ich ein Vergabeverfahren habe, wo ich um 2 Milliarden Euro verhandle, und dann parallel mit den gleichen Personen, das waren die Chefs von Kapsch und Eventim, mit denen ich über Stunden in Hotels oder auch in deren Büros privat treffe und keiner weiß, worüber ich da gesprochen habe und ich das auch nicht sage, worüber ich da gesprochen habe und es keine Vermerke gibt, dass inhaltlich von keinem einzigen Beamten im gesamten Verkehrsministerium vor- und nachbereitet wird, ja, was soll man dann denken? Und wenn dann wenige Wochen später diese Unternehmen den Zuschlag auch bekommen über diese Summe, dann ist, glaube ich, klar, dass wir dieser Sache auch mit einem Untersuchungsausschuss auf den Grund gehen wollen und dann nicht einfach eine Antwort von Herrn Scheuer wie, ja, da ging es um Organisatorisches oder da ging es irgendwie darum, dass ich nochmal verstehe, wie das Mautsystem funktioniert, dass wir das nicht hinnehmen, sondern das als das abtun, was es ist, nämlich lächerlich und eine Ausrede.
Du weißt ja, Andi Scheuer ist ein großer Musikfan.
Ach so?
Ja, ja. Ich kenne da so Videos von ihm, wo er richtig tanzt. Vielleicht hat er mit Eventim darüber gesprochen, dass er in Zukunft vielleicht für sie arbeitet. Er ist ja ein großer Konzertfan.
Möglich.
Fernab ist seiner möglich. Politischen Karriere eines Tages, wenn die Maut funktioniert.
Ja. Kann sein. Vielleicht hat er denen auch gesagt, passt mal auf, das mit Tollkolleg, das funktioniert so und so und macht euch keine Sorgen. Oder hat ihnen gesagt, was wir auch aufklären konnten, dann aus einem anderen Dokument heraus, es gibt zwar eine fixe Vergütung für euch, aber es gibt auch eine variable Vergütung. Und die variable Vergütung, die rechnen wir mal nicht in diese 2 Milliarden Euro rein. Die kriegt ihr dann jedes Jahr so in kleinen 5-Millionen-Euro-Tranchen und über 15 Jahre
noch nebenbei
habt ihr dann auch
noch 150 so Schatten,
Millionen Euro mehr.
Noch so, und so, genau, so ein Schattenhaushalt.
Noch so eine Schattenhaushalt, noch so eine Schattenvergütung. Also die haben da auch massiv rumgetrickst an den Vergütungen und haben es am Ende wirklich geschafft, dass im Dezember 2018 dann nach diesen Geheimgesprächen, dass dann Eventim und Kapsch gesagt haben, okay, jetzt machen wir euch ein zweites finales Angebot. Und dieses zweite finale Angebot hat genau den Wert 2 Milliarden Euro. Nicht 2,1, nicht 1,9, es hat genau den Wert, der in euren Haushaltsrahmen passt. So.
Komisch, komisch.
Und dann hat Scheuer natürlich gesagt, gibt es auch ein tolles Video von ihm auf der Webseite des BMVI, wie er sich am 30.12.2018 hinstellt und sagt, ich habe es geschafft, die haben jetzt gerade die Verträge unterschrieben, die Pkw-Maut kommt, es ist zwar noch das EuGH-Urteil irgendwie, das ist ja immer noch nicht gefallen, das kommt dann irgendwann, aber ich bin mir total sicher, dass das alles funktioniert, weil wir haben ja auch irgendwelche Gutachten und die EU-Kommission hatte schon mal irgendwann gesagt, dass sie das vermutlich für rechtsgültig hält und so, und ich habe das jetzt mal unterschrieben. So, also er hat, und das war ein weiterer großer Fehler und das war auch seine eigene Sache, er hat selber entschieden, einen Vertrag zu unterzeichnen, wo weiterhin die Rechtslage völlig unklar war. Ich vergleiche das mal mit, Jenny, ich biete dir einen 8er BMW an. Ob er mir gehört oder nicht, naja, da läuft gerade noch so ein Prozess. Okay. Aber weißt du was, du kriegst ihn für 80.000 Euro, wenn du jetzt einschläfst, unterschreibst, Prozess, Gerichtsurteil kommt dann irgendwann nächstes Jahr. Es gibt keinen
vernünftigen Können Mensch. Wir machen, können wir machen. Ach, aber ich biete dir an, wir unterschreiben einen Vertrag. Wir unterschreiben einen Vertrag für den Fall, dass dieses Gerichtsurteil negativ ausgeht, zahlst du mir 160.000 Euro.
Ja, genau. Und da hat Andi Scheuer quasi auf so ein Angebot gesagt, ja, okay, mach ich.
Naja, wenn du so gut Freund bist mit Eventim und absolut. Co., mit denen du dich ja privat so gut verstehst, dann erwartest du natürlich, dass, wenn das Gerichtsurteil dann gegen den Wand geht, dass da nichts passiert, weil es sind ja deine Freunde.
Ja, ja und nein. Also so kann man halt nicht agieren, wenn man verantwortlicher Bundesverkehrsminister ist und Milliarden von Steuergeldern vergibt und dafür auch verantwortlich zeichnet. Das ja, kann man im Privat vielleicht hoffen, aber ja.
Wir sind ja, als Privat würde ich sowas nie hoffen.
Also jetzt, wenn du da sagst, Freundschaft oder so, auf Freundschaft kann man da nicht setzen, wenn es um
Nee, bei Geld hört die Freundschaft auf, geht. Ist ja. Und bei Milliarden schon erst recht, ja. Wir sind ja chronologisch.
Genau.
Dann immer noch praktisch am Anfang, bevor dieses EuGH-Urteil kommt.
Genau, jetzt sind wir im Dezember 2018.
Also ich möchte kurz, die meisten regen sich ja jetzt darüber auf, was danach kam, also nach dem EuGH-Urteil. Tatsächlich ist die wirklich kriminelle Energie von Andreas Scheuer und seinem Ministerium hier weit, weit vorher passiert, weil ich finde, dass alles, was mit diesem Schattenhaushalt passiert ist, den ganzen Vergabeverfahren, das Nichtprotokollieren von Gesprächen, das alles ist eigentlich der kriminellste Teil bei dem Ganzen. Der Rest, der jetzt noch kommt, der ist pure Inkompetenz. Aber das hier ist echt kriminell.
Das stimmt. Also sie haben das natürlich dann noch weitergezogen bis zum Urteil hin. Ich habe ja gesagt, mit Toll Collect musste was Komplexes erfunden werden, damit die auch keine marktüblichen Preise annehmen. Also haben die dann irgendwann im Mai 2019 gesagt, hier Toll Collect, könnt ihr mal bitte, hörst du mich noch?
Ja, du warst ein bisschen weit weg vom Mikrofon.
Ach so, okay. Also irgendwann haben die, wo wollen wir nochmal anfangen?
Toll Collect, du warst jetzt...
Toll Collect, genau. Also... Stichwort Toll Collect. Sie haben ja dann, nachdem Sie im Dezember 2018 mit Kapsch ausgemacht hatten, wie das alles funktioniert, damit die weniger Kosten haben und eben nur 2 statt 3 Milliarden Euro in Rechnung stellen, haben Sie gesagt, ja, bei Toll Collect müssen wir natürlich auch noch dafür sorgen, dass Sie da mitmachen. Und das ist eine ganz interessante kleine Nebenstory, die ich kurz erzählen will mit 3 Sätzen. Und zwar haben Sie Toll Collect dann im Mai 2018 gesagt, passt mal auf, hier sind 3 Verträge, mal bitte alles schnell unterschreiben. Und da steht drinne, dass ihr das alles zu viel geringeren Kosten macht und dass das alles so funktioniert, wie wir uns das ausgedacht haben. Und da brauchten sie jemanden, der das unterzeichnet. Hm. Und derjenige, der das unterzeichnen soll, das war derjenige im Bundesamt für Güterverkehr, der Präsident des Bundesamts für Güterverkehr. Der hat dann gesagt, nö, das mache ich nicht. Das ist mir ja viel zu unsicher. Also was hier drinne steht, das ist ja alles, das hier schaue ich überhaupt, das ist total dubios. Und also das kann ich mit gutem Gewissen als höchster Leiter dieser Behörde, kann ich das nicht unterschreiben.
Ich will ja noch in Zukunft einen Job haben.
Ja, eben, also auch als normaler, gut arbeitender Beamter so, das ist sowas, so kann man das nicht machen.
Nee.
Ja. Und das hat er schriftlich gemacht, diese Absage, und hat gesagt, nee, das mache ich nicht.
Ja,
und
dann wie jeder vernünftige Beamte alles schriftlich macht. Du bist ja nicht blöd. Genau,
der schreibt ja bleibt. Ne? So. Und dann hat Scheuer gesagt, also pass mal auf, lieber Präsident, das wird jetzt aber unterschrieben. Ne? Wir haben hier hohen Zeitdruck, wir können uns das nicht leisten, dass das irgendwie Verzögerungen gibt. Und dieses Dokument, also den Brief an den Präsidenten, dessen Name, glaube ich, gerade Zinke heißt er, glaube ich, entfallen ist, diesen Brief, den haben wir auch gesehen, und da steht dann klar drin die Anweisung, Sie unterschreiben das jetzt, ne? Wir brauchen das jetzt. Es gibt jetzt Verzögerungen, wenn Sie das nicht machen. Und da sieht man aber auch, dass es intern auch Leute von höchster Ebene gab, die Scheuer gewarnt haben und gesagt haben, an verschiedensten Punkten immer wieder, das können wir doch so nicht machen. Ne? Hm. Auch bei den 3 und 2 Milliarden Euro zum Beispiel gibt es einen internen Vermerk, wo drin steht, seine eigenen Beamten, okay, also wenn das jetzt 3 Milliarden Euro kostet, dann könnten wir auch einfach in den Haushaltsausschuss gehen und im Haushaltsausschuss sagen, Leute, wir brauchen noch 1 Milliarde. Ne? Das wäre der rechtskonforme, ordentliche Weg, wie man so ein Problem löst. Eine Antwort auf dieses Schreiben gibt's aber nicht. Das hat er einfach zur Seite gewischt und hat gesagt, ja, nee, das machen wir nicht. Ne? Wir verstecken irgendwie die Kosten.
Also, so. Du bist ja als Beamter weisungsgebunden, ja? Und der oberste Chef von der, also des Präsidenten der Güterbehörde, ist ja dann der Minister.
Der Chef von diesem, ja genau, ist der Minister. Hm. Und der ist auch weisungsgebunden, deswegen muss der das unterschreiben.
Wenn
der
Chef sagt, das also wenn, das, wenn der Chef dann sagt, du unterschreibst das jetzt, dann unterschreibst du das auch.
Genau, hat er auch gemacht.
Ja, ich will nur darauf hinweisen, dass er sich nicht weigern konnte, ohne den Job zu verlieren.
Genau.
Oder gegen Beamtenregeln zu verstoßen.
Aber der wird im Untersuchungsausschuss von uns ein spannender Zeuge, weil der hat natürlich erkannt, dass das, was er da unterschreiben soll, verschiedenste Schwierigkeiten, wenn man es mal vorsichtig formuliert, beinhaltet oder eben auch nicht so durchzuführen ist. Okay, er hat es unterschrieben, also im Mai 2019 haben sie dann eben auch weitergemacht und versucht, das Projekt voranzutreiben. Diese schmutzigen Deals, die sich am Anfang ausgedacht haben, tatsächlich in der Realität umgesetzt. Also es gibt diese Innenvereinbarung mit Toll Collect zwischen dem Bund und mit Kapsch und Eventim. Und ja, im Juni 2018 gab es dann eben dieses berühmte EuGH-Urteil am 18. Juni. Und da hat der EuGH ganz klar entschieden und hat gesagt, diese Konstruktion einer PKW-Maut und die wichtige Formulierung ist dabei diese, also so wie ihr das hier gemacht habt, könnt ihr die PKW-Maut nicht machen. Diese Form der PKW-Maut widerspricht den Grundsätzen der Diskriminierungsfreiheit in der EU und ist damit nicht umsetzbar. Der EuGH hat aber nicht gesagt, dass jede Form der PKW-Maut grundsätzlich nicht funktioniert. Er hat also zum Beispiel das Fenster offen gelassen und hat gesagt, wenn ihr euch was anderes überlegt, wenn ihr das Mautgesetz anpasst, wenn ihr zum Beispiel ein zeitbasiertes Modell macht, wo alle zahlen müssen, so wie in vielen anderen europäischen Ländern, denn in Österreich zahlen auch alle die Maut, auch die Österreicher, dann könnt ihr durchaus eine PKW-Maut einführen. Er hat nicht gesagt, Deutschland darf nie wieder eine PKW-Maut einführen.
Ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt war tatsächlich die Entlastung über die PKW-Steuer der deutschen Autofahrer. Also genau. Es ist ganz klar erkennbar, dass die PKW-Maut vor allem auf Kosten von Ausländern auf deutschen Straßen gehen sollte. Und dass die Deutschen dann durch die PKW-Steuer eben entlastet werden sollten. Und der EuGH meinte, das widerspricht halt der dem Diskriminierungsverbot auf EU-Ebene.
Genau.
Und wenn wir jetzt eine PKW-Maut einführen würden in Deutschland, die tatsächlich alle zahlen, ohne die Entlastung über die Steuer der deutschen Autofahrer, dann wäre das in Ordnung. Aber, und ich glaube, das war Angela Merkel auch klar, als sie mal gesagt hat, mit mir wird es eine PKW-Maut nicht geben, dir steigen halt die deutschen Autofahrer aufs Dach. Wenn sie sagen, also ihr zahlt jetzt die PKW-Steuer und ihr zahlt diese Abgabe und jene Abgabe und jetzt auch noch die Maut auf deutschen Autobahnen. Deswegen war ja das ganze Konzept von sich aus schon von vornherein nicht besonders beliebt.
Ja, das kann man so sagen. In Bayern war es natürlich beliebt, da war es auch ein Schlager.
Ja, weil alle gesagt haben, es gibt eine Ausländermaut. Die CSU hat gesagt, es gibt eine Ausländermaut, jetzt müssen die Österreicher und die Schweizer hier auf unseren schönen Autobahnen auch noch bezahlen. Genau. Aber genau das will ja der EuGH nicht.
Genau, der EuGH will nicht, dass EU-Bürger unterschiedlich behandelt werden, sondern wenn, dann hätte, das wäre eine Lösung übrigens gewesen. Scheuer hätte die folgende Lösung gehabt nach dem EuGH-Urteil. Er hätte sagen können, okay, dann ändere ich das Mautgesetz. Ich führe die PKW-Maut für alle ein. Es gibt keine Kompensationszahlung mehr für deutsche PKW-Halter. Damit hätte er Angela Merkel natürlich ein Problem gehabt und die SPD auch, weil es wollten sich dann eben doch nicht alle so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, oh, eine echte PKW-Maut für alle, das trauen wir uns nicht. Ne? Mhm. Dann steigt uns die AfD aufs Dach und die Gelbwesten und so weiter. Vor sowas haben wir Angst. Und deswegen hat Scheuer das nicht gemacht. Aber theoretisch hätte er die Möglichkeit gehabt. Er hat sich dann für was anderes entschieden. Er hat gesagt, nach wenigen Stunden, ich habe eine Taskforce einberufen, wir haben das Urteil bewertet und analysiert und ich kündige jetzt sofort zum nächsten Tag alle Verträge, die ich mit diesen Mautfirmen erst im Dezember, also vor 6 Monaten, unterschrieben habe. Aber das kündige ich jetzt, weil das kann ich ja so nicht durchführen, dieses Projekt. Jetzt ist es beerdigt. Also er wollte den schnellen Schnitt und wollte das Projekt lieber schnell beerdigen und sich damit natürlich auch politisch retten, ne, weil da steht natürlich auch die Frage der politischen Verantwortlichkeit für so eine Niederlage im Raum. Das ist ja eine riesige Niederlage für die CSU, die 6 Jahre lang dafür gekämpft hat, dass das Projekt kommt. Das wird es eben jetzt nicht und es wird meiner Ansicht nach auch die nächsten 15 Jahre nicht kommen. Aber er wollte eben schnell den Cut und hat genau das gemacht, was in den Verträgen auch geregelt ist. Er hat nämlich aus einem Grund gekündigt, aufgrund des EuGH-Urteils. Und damit war klar, dass er diese hohe fürstliche Entschädigungssumme auch zahlen muss. Das hat er aber natürlich aus taktischen Gründen sofort in Abrede gestellt und hat gesagt, ja, also Entschädigung, mir liegen erstens keine Entschädigungssummen vor und zweitens halte ich das auch für völlig abwegig, weil dann hat er sich eben andere Kündigungsgründe ausgedacht und hat gesagt, wir haben auch noch aus anderen Gründen gekündigt. Er hat dann gesagt, die Firmen hätten Schlechtleistung abgeliefert, also hätten nicht so die Leistung erbracht, wie das im Vertrag drinne steht. Und dann hat er noch weitere Kündigungsgründe hinterhergeschoben. Bis in den August hinein, bis in August 2019 hat er immer wieder neue Kündigungsgründe sich ausgedacht und immer wieder gekündigt, weil er nämlich wusste, wenn er allein aufgrund des EuGH-Urteils kündigt, dann muss er die volle Entschädigung zahlen. Wenn aber weitere Gründe dazukommen, dann kommt er eventuell aus der Nummer raus und muss gar keine Entschädigung zahlen.
Aber was
das hätten ist natürlich
die,
für ihn sehr wichtig.
Ja, was hätten die Firmen denn für Leistung erbringen sollen in der Zeit zwischen der EuGH, das, also Österreich und die Niederlande gehen vor den EuGH und klagen gegen dieses Mautgesetz in Deutschland. Das war 2017. In der Zwischenzeit lief ja überhaupt nur die Ausschreibung noch. Dann im, genau. 2000, also im Dezember 2018 kam es überhaupt erst zu den Verträgen.
Am 30.12., genau.
Ja.
Und am 1. Januar haben die angefangen zu arbeiten.
Ja, und wann kam das EuGH-Urteil?
Am 18. Juni. Dazwischen haben die losgelegt. Die haben Vollgas gegeben und haben genau wie im Vertrag beschrieben angefangen zu arbeiten.
Ja. Aber selbst in der Zeit hätte man ja, also es ist ja dann nachprüfbar, was die Unternehmer geleistet haben.
Genau.
Und ich denke mal, das habt ihr im Bundestag schon gemacht.
Ja, haben wir, ja.
Und man kann ja immer kritische Sachen finden. Aber innerhalb von 6 Monaten, also wie viel Schlamperei kann man da schon machen?
Naja, es gibt eine Sache, da hat sich Andi Scheuer in den Verträgen was Kluges ausgedacht. Ja. Es gibt eine sogenannte Feinplanungsdokumentation.
Ja.
Das ist ein Plan, der genau beschreibt, was als nächstes insgesamt bis zum Ende des Projektes detailliert passiert. Ein unendlich riesiges Dokument, da steht ganz genau drinne, am Tag X werden Meier und Müller das in die Hand nehmen und da den Nagel in die Wand hauen, so in etwa. Also eine ganz genaue Planung. Und das ist auch eine gute Idee, sowas zu haben bei so riesigen Projekten, dass man genau weiß, derjenige, mit dem ich jetzt hier zusammenarbeite, der hat einen Plan. Der arbeitet nicht so einfach in den Tag und versucht es dann irgendwie fertig zu kriegen, sondern der hat eine genaue Planung. Okay. Feinplanungsdokumentation heißt das. Und dann steht in den Verträgen drinne, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis zum 1. April 2019, musste eine Feinplanungsdokumentation abgegeben werden. Und da entbrennt dann ein Streit. Und zwar sagen die Betreiber, wir haben das abgegeben. Und die Bundesregierung sagt, ja, aber da musstet ihr noch was nachbessern. Das war noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Dann sagen die Betreiber wieder, ja, aber das haben wir doch gemacht. Die Frist dafür zur Nachlieferung lief nämlich am 20.06., also 2 Tage nach dem Urteil aus. Und die Betreiber haben auch tatsächlich an diesem Tag eine Feinplanungsdokumentation abgeliefert, die von einem unabhängigen Gutachter abgenommen wurde. Und der hat bescheinigt dem Verkehrsministerium, ja, das passt. Also das, was die jetzt hier abgegeben haben, das ist besser als das, was die am 1. April abgegeben haben. Die haben auch die wesentlichen Probleme ausgeräumt. Da gab es ein paar Schwierigkeiten. Aber das, was jetzt hier liegt, das ist vertragskonform. Und das sieht das Verkehrsministerium natürlich ganz anders, aus logischen Gründen, weil eben das nach dem Urteil war und sie unbedingt aus dieser Nummer raus wollten. Aber es gibt einen großen Fehler, den Andi Scheuer gemacht hat. Er kam nämlich in den Verkehrsausschuss und hat dort eine Frage beantwortet, eines Abgeordneten. Der Abgeordnete hat gefragt, Herr Scheuer, sagen Sie mal, hätten Sie eigentlich auch, wenn Sie uns jetzt hier erzählen, es gab so viele Probleme und die haben da nicht ordentlich gearbeitet und haben die Feinplanungsdokumentation nicht ordentlich abgegeben, dann hätten Sie doch sicher auch ohne das EuGH-Urteil am 18.06. gekündigt. Und dann sagt er auch die Frage, nein.
Also
natürlich
hat er
hätte er nicht ohne das EuGH-Urteil gekündigt. Er hat sich Gründe gesucht. In so einem Riesenprojekt gibt es immer Schwierigkeiten. Ja. Da taucht immer irgendwas auf, was zu spät kommt oder wo es einen Fehler gibt oder so. Das ist ja auch ein riesiges IT-Projekt am Ende des Tages. Und da hat er sich eben ein paar Gründe gesucht und hat gesagt, ja, hier, das war aber 2 Tage zu spät und da hat noch eine Spalte gefehlt und da habt ihr noch was nicht richtig gemacht. Und hat dann eben gesagt, ja, das kommt mir aber sehr gelegen, denn jetzt habe ich ein EuGH-Urteil. Und wenn ich nur aus dem einen Grund kündige, dann muss ich euch eine hohe Entschädigung zahlen. Ja, super, dann nehme ich eben noch die anderen kleinen Fehler, die ihr da überall gemacht habt und kündige euch auch noch deswegen. Und das war am Ende die Taktik, die er gewählt hat. Kann man so machen, sage ich mal so, aber das steht eben auf sehr, sehr, sehr wackeligen Füßen und lässt sich sehr leicht dekonstruieren. Insbesondere, weil er selber zugegeben hat, dass das nicht der Grund war, weil die schlecht geleistet haben, dass sie gekündigt hat, sondern das EuGH-Urteil und weil auch ein eigener, unabhängiger Gutachter, den er selber beauftragt hat, ihm geschrieben hat, dass das keine Schlechtleistung ist, sondern dass das im weitesten Sinne dem entspricht, was er eigentlich haben wollte.
Also Andi Scheuer hat den gekündigt unter fadenscheinigen, also ich sag jetzt, das sind fadenscheinige Argumente.
Ja.
Weil das EuGH entschieden hat, so geht das nicht. Jetzt ist ja anzunehmen, dass die Firmen auf Schadensersatz klagen werden.
Genau, das werden sie tun.
Haben Sie das schon getan?
Es gibt im Betreibervertrag ein Modell, wie der Streit zwischen den Beteiligten beigelegt wird. Das ist ein sogenanntes Schiedsgericht.
Ja.
Das hat Andi Scheuer auch unterschrieben, obwohl wir und auch der Bundesrechnungshof ihm davor gewarnt haben, weil Schiedsgerichte verhandeln geheim und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ich liebe Andi Scheuer, ich liebe ihn immer mehr.
Mehrere Jahre dauern. Das letzte Schiedsgericht, das Andi Scheuer beendet hat tatsächlich, das war ein Schiedsgericht zur Firma Toll Collect. Das dauerte 14 Jahre und hat den Bund nur an Anwaltskosten, nur an den Kosten für seine Anwälte 250 Millionen Euro gekostet. Und der Vergleich, der da erzielt wurde, der Bund wollte eigentlich ungefähr 4,5 Milliarden Euro haben, hat 1 Milliarde Euro bekommen. So, das sind reine Fakten zum letzten Schiedsgericht. Dann hat Andi Scheuer sich aufgrund dieser hervorragenden Erfahrung, diesen letzten Schiedsgericht dazu entschieden, wieder eine Schiedsgerichtsklausel in den Vertrag bei der Pkw-Maut hineinzuverhandeln. Und das bedeutet jetzt, dass er sich an folgendes Prozedere halten muss. Die Betreiber haben im Ende letzten Jahres gesagt, sie hätten gerne 500 Millionen Euro Schadensersatz vom Verkehrsministerium aufgrund der Kündigung aufgrund des EuGH-Urteils. Und jetzt hat Scheuer folgende Möglichkeit. Er kann sich an 3 Tagen im Januar mit den Betreibern zusammensetzen an einen runden Tisch und kann sagen, ihr habt eine Forderung, ich habe auch ein paar Forderungen, lasst uns mal drüber sprechen, können wir uns da irgendwie einigen. Und wenn die sich einigen, dann stehen sie auf, gehen auseinander und das war's. Das ist aus unterschiedlichen Gründen sehr unwahrscheinlich, insbesondere weil Eventim ein aktiennotiertes Unternehmen ist und seinen Aktionär nicht einfach sagen kann, ja, also gestern wollten wir 500 Millionen und jetzt gehen wir hier mit 100 Millionen nach Hause. So eine Einigung ist für Eventim schwer möglich, weil sich dann auch nach Aktienrecht die Vorstände strafbar machen. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass nach den 3 Verhandlungstagen im Januar ein Schiedsgericht angerufen wird. Dieses Schiedsgericht läuft ab nach den Statuten des Deutschen Instituts für Schiedsgerichte. Das bedeutet, es werden 3 Schiedsrichter einberufen von diesem Institut und die verhandeln dann zwischen 2 und 5 Jahren. Diese Zahl hat uns das Verkehrsministerium selber genannt. Das ist also die Zahl, von der sie minimal ausgeht, wie lange das Schiedsgericht diesmal dauert. Also 2 bis 5 Jahren verhandeln die dann und am Ende muss man mit dem Schiedsspruch leben. Der Schiedsspruch kann auch sein, dass rauskommt, der Bund muss tatsächlich 500 Millionen zahlen. Vielleicht kommt auch raus, der Bund muss 200 Millionen zahlen. Das weiß niemand. Meistens enden solche Schiedsgerichte in einem Vergleich, der sich irgendwo in der Mitte bewegt. Also vielleicht 250 Millionen Euro plus dann noch die eigenen Anwaltskosten. Das sind pro Jahr 10 bis 15 Millionen Euro für den Bund. Also ist man so, wenn man es positiv rechnet, bei 300 Millionen Euro, den der Bund dieser Spaß am Ende des Tages kosten wird. Nur an Schadensersatz. Hinzu kommt ja noch die Summe, die bisher aufgewendet wurde für die Pkw-Maut. Das sind mit Stand 6. Dezember 2019 sind das 73 Millionen Euro. Das Geld ist auf jeden Fall weg. Und dazu können dann, wie gesagt, noch ungefähr 300 bis 500 Millionen Euro Schadensersatz kommen.
Und die ganzen Nerven, die das gekostet hat. Und die ganzen Arbeitsstunden im Verkehrsministerium, die man hätte für Besseres investieren können an Beamtinnen und Beamten, die wirklich nur mit dem Quark beschäftigt waren.
Richtig, da haben wir auch eine Anfrage laufen, die kommt im Januar zurück. Da bin ich sehr gespannt auf die Antwort, weil wir das nämlich auch mal gefragt haben. Wie viele tausend Stunden haben denn eigentlich welche Beamten für dieses Projekt gearbeitet?
Jedenfalls zu viel. Dann sollen Sie das bitte auch mal in Euro umrechnen, weil das ist sicherlich auch eine schöne Millionenzahl.
Ja, das haben wir angefragt und seid gespannt auf die Antworten.
Schickst du mir dann gleich?
Schicke ich dir gleich oder liest du dann aus diversen Medien?
Ja, aber wenn es raus ist und offiziell auch medientauglich, dann kannst du es mir ja eigentlich auch gleich zukommen lassen.
Ja klar, ich schicke es dir.
Weil sonst muss ich immer im Bundestag rumkramen und das ist ein bisschen schwierig. Ja. Manchmal finde ich es eben nicht. Spielt es eine Rolle, dass Andi Scheuer zugegeben hat, dass er diesen Vertrag nicht gekündigt hätte, wenn es nicht zu dem EuGH-Urteil gekommen wäre? Weil damit hat er eigentlich schon zugegeben, dass er die Kündigung nur ausgesprochen hat wegen dem EuGH-Urteil, was für ihn ja gerichtlich gesehen eigentlich negativ sein müsste.
Ja, also ich sag mal so, das Schiedsgericht, da ist man wirklich in Gottes Hand. Deswegen sind wir ja auch so klar gegen Schiedsgerichte, weil niemand weiß, wie das ausgeht. Es kann sein, das Schiedsgericht nimmt diese Aussage von Scheuer, die ja auch in den öffentlichen Medien zu lesen ist, es gibt ja auch Medienberichte über seine Aussage dazu, und sagt, ja, das ist für uns ein Angelpunkt, weswegen wir diese Kündigung als wirksam betrachten, und zwar die Kündigung wirklich aus dem Grund EuGH-Urteil. Kann aber auch sein, die sagen, nee, die anderen Kündigungsgründe von Andi Scheuer, auch wenn Christian Storch die jetzt als wackelig irgendwie empfindet, wir halten die für plausibel. Und die Kündigung ist damit auch wirksam aus allen anderen Gründen. Und die Betreiber haben tatsächlich wenig Anspruch auf Entschädigung, zum Beispiel nur für das, was sie zwischen Januar und Juni geleistet haben. Das kann auch sein. Es weiß einfach niemand. Was Fakt ist, dass das Schiedsgericht Millionen Euro kosten wird für den Steuerzahler, für die Anwälte. Und dass es geheim ist, ist auch keine gute Sache, weil dadurch ist es auch nicht anfechtbar. Sollte der Bund verlieren und sollte der Schiedsspruch so ausgehen, dass die Schiedsrichter sagen, der Bund muss jetzt 500 Millionen zahlen, hat der Bund keine Möglichkeit zu sagen, ich lege dagegen Revision ein oder ich ziehe vor ein nächst höheres Gericht, sondern er muss dann einfach sagen, okay, das zahle ich. Und das Perverse daran ist, die Rechnung kommt auf jeden Fall, wenn man jetzt rechnet, 2 bis 5 Jahre ab Januar 2020, wenn es sofort Ende Januar losgehen sollte, dann bedeutet es auf jeden Fall, dass der Schiedsspruch kommt nach der nächsten Bundestagswahl, nämlich im Januar 2022. Und er kommt damit auch, wenn Andreas Scheuer nicht mehr Bundesverkehrsminister ist. Und das finde ich eine sehr perverse Strategie, nicht zu seiner Verantwortung zu stehen, weil er hat das alles verbockt. Er hat unterschrieben, obwohl er wusste, der EuGH wird noch entscheiden. Er hat gekündigt aus fadenscheinigen Gründen. Er hat am Steuerzahler vorbei hunderte Millionen Euro versteckt und das Projekt teurer gemacht, als es sein muss. Also er ist wirklich verantwortlich für den ganzen Murks. Und dann ein Schiedsgericht zu nutzen, um sich dieser Verantwortung zu entziehen und der nächsten Bundesregierung eine Rechnung auszustellen, eventuell sind wir dann in der nächsten Bundesregierung, ne, und haben uns was Schönes ausgedacht. Und dann müssen wir sagen, ja, okay, wir wollten die Ticketpreise eigentlich senken für den Fernverkehr um nochmal 10%, können wir jetzt aber nicht, weil wir müssen 500 Millionen Euro zahlen. Weil da hatte mal jemand vor 3 oder 5 Jahren, hatte mal so eine blöde Idee mit dem Pkw-Maut. Das kotzt mich ehrlich gesagt wirklich an, weil diese Rechnung, die trudelt irgendwann ein. Und nicht er muss sie dann bezahlen, sondern derjenige, der dann auf dem Posten des Verkehrsministeriums ist oder der dann an der Bundesregierung beteiligt ist.
Der muss das dann auch erklären.
Der muss es auch erklären. Wer weiß, was Andi Scheuer dann macht, aber vielleicht wird er dann Chef des VDA oder so, aber er wird auf jeden Fall nicht der sein, der dasteht und sagt, ne, ich gehe jetzt zum Bundesfinanzminister und bitte ihn, diese Rechnung zu bezahlen und trete dann auch zurück. Also es gibt jetzt schon hunderte Gründe, zurückzutreten, aber spätestens, wenn die Rechnung reintrudelt und klar wird, dass das ein realer Schaden ist von vielleicht 200, 300 Millionen Euro, dann muss jeder verantwortliche Minister, der das verbockt hat, natürlich auch zurücktreten. Und das wird er dann einfach nicht mehr können, weil er dann nicht mehr Minister ist.
Oh, wie schade. Ja. Er würde wahrscheinlich so gerne zurücktreten. Ich meine, jetzt gerade macht er es nicht, weil all das, was so pressetechnisch berichtet wird, natürlich Fake News sind und total böse Unterstellungen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie jetzt wieder diese ganzen Aktenordner abgeholt haben.
Ja. Er hat ja eine riesige Transparenzoffensive gestartet.
Ja. Was ist denn da abgelaufen? Also erzähl mir das mal. Also ich habe das nicht ganz nachvollzogen. Erst hat er so getan, als ob er groß alle Unterlagen zur Verfügung stellt dem Untersuchungsausschuss.
Genau.
Der ja dann im Oktober 2019 einberufen wurde, um diese ganze Maut und das ganze Desaster mal aufzuarbeiten.
Ja.
Und dann jetzt im Dezember kam raus, wir holen die wieder ab und erklären einen Teil davon als geheim.
Genau, also Andi Scheuer hat Folgendes gemacht nach dem Urteil. Er hat sich gedacht, ich habe keinen Bock auf Untersuchungsausschuss und ich nutze die Sommerpause. Und aus dem Grund schütte ich jetzt die Oppositionsfraktion zu, mit mehr als 50 Aktenordnern, dick befüllt. Ich habe die alle gelesen. Ich hatte nämlich keine Sommerpause. Und damit hat Andi Scheuer nicht gerechnet, dass es Menschen gibt, die sich freiwillig in der Sommerpause hinsetzen, das lesen, dass es Medien gibt, die das, was gelesen wird und dann berichtet wird, dass sie das aufgreifen, daraus Nachrichten bilden, sondern der hat gedacht, das Thema erledigt sich. Ne?
Drei Monate Sommerpause. Ich schütte alles mit Papier zu.
Ich schütte die mit Papier zu, die lesen das nicht, das kann auch keiner lesen, weil das ist hochjuristischer Kram, ne? Da steigen die überhaupt nicht durch. Aber ja, wir sind
alle doof, außer ich.
Genau, und er hat also gedacht, zu viel der Transparenz, und dann hat das Thema erledigt. Ne? Und die Medien haben ja auch so eine Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Naja. Und dann hat er gemerkt, ja, scheiße, das ist ja richtig Mist. Da haben die ja richtig viele Sachen rausgefunden aus diesen Dokumenten, die da drin stehen. Das war ein bisschen zu viel des Guten der Transparenz. Und wenn das jetzt auch noch im Untersuchungsausschuss nicht nur die Abgeordneten lesen dürfen, sondern auch noch Zeugen dann, wenn die also Blätter hingehalten kriegen und gesagt kriegen, hier, gucken Sie mal, da in der Akte steht ja Folgendes, ne, wie bewerten Sie das denn? Das ist ein bisschen zu viel, da wird es ja wirklich gefährlich. Ne? Und wenn es wirklich gefährlich wird, dann finde ich Transparenz doch nicht so gut. Dann mache ich lieber einen Rückzieher und hat dann seinen Leuten gesagt, okay, der Untersuchungsausschuss, der fordert zwar diese Akten an, aber wir können die ja einfach eine Geheimhaltungsstufe nach oben stufen, sodass die nur noch in einem geheimen Raum im Bundestag gelesen werden können, ohne dass sich jemand eine Mitschrift macht, ohne dass jemand darüber sprechen darf. Also wenn ich jetzt diese Akten gelesen habe, ich habe jetzt das ganze Gespräch geführt mit Akten und mit Dokumenten und mit Berichten, die ich der Öffentlichkeit entnehme, die nicht geheim sind. Aber jetzt, wenn ich jetzt in die Geheimschutzstelle gehe und mir da ein Dokument durchlese, was ich auch darf, dann darf ich damit weder mit dir noch mit meinen Bürokollegen reden, sondern nur mit meinem Abgeordneten in einem abhörsicheren Raum, wenn ich sicher bin, dass auch niemand zuhört. Und ich darf mir, während ich dieses Dokument lese, keine Notizen machen, ich darf es nicht fotografieren, ich darf auch nicht paraphrasiert daraus irgendwie zitieren oder so. Das ist dann wirklich in einer Geheimhaltungsstufe, wo die Aufklärung für uns im Untersuchungsausschuss erheblich erschwert wird. Wir werden einige Tricks dann auf Lager haben, die ich jetzt noch nicht öffentlich machen kann, wie wir das dann umgehen können, aber es ist auf jeden Fall ein starker Schritt zurück von der Transparenz und er hat halt im Deutschen Bundestag, das ist auch eine ganz tolle Rede, die kann man sich mal angucken, am 26.06. hat er eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten und da hat er gesagt, wir stehen für volle Transparenz, wir haben überhaupt nichts zu verheimlichen und das hat er halt in den letzten Monaten mit einer Monstranz vor sich vorhergetragen, dass wir halt auch darauf bestehen und sagen, also pass mal auf, entweder es ist volle Transparenz oder es ist nicht volle Transparenz, es gibt nicht so 30% Transparenz. Nee, wir wollen alles haben. Wir haben daher auch alle Akten angefordert, von der gesamten Korrespondenz zwischen allen beteiligten Behörden, in jeder einzelnen Abteilung, in jedem Referat, jede einzelne Mail, die da jemals geschrieben wurde. Das haben wir alles angefordert und das wollen wir auch alles haben. Und die spielen halt ganz gewusst diese Karte aus, weil sie wissen, da sind Sachen drin in den Dokumenten, die sie jetzt zurückgezogen haben, die für Scheuer am Ende des Tages gefährlich werden können. Weil sie genau wissen, wenn wir damit Zeugen konfrontieren und dann Zeugen Aussagen dazu machen, dann wird es für Scheuer bremslich und eng. Und dann ist es eben nicht nur daher erzählt von der Opposition und böse Kampagne oder vom blöden Rechnungshof, der irgendwelche Berichte schreibt und auch nicht rechnen kann und keine Ahnung hat, sondern dann wird es eben unter Eid ausgesagt in einem Untersuchungsausschuss. Die Zeugen machen sich strafbar, wenn sie nicht die Wahrheit aussagen, also wenn dann am Ende rauskommt, das ist nicht die Wahrheit, der Zeuge hat hier gelogen, dann kann es bis zur Gefängnisstrafe gehen. Und das ist allen sehr bewusst. Und davor hat Andi Scheuer Angst.
Was für eine Art von Dokumenten stellt man denn in den Bereich streng vertraulich? Verträge?
Ministervorlagen zum Beispiel. Wo dann drin steht, lieber Herr Minister, wir sollten mal lieber, oder ich warne Sie vor dem und dem, oder ja.
Also interne Hinweise darauf, dass man vielleicht anders handeln sollte? Vielleicht zum als Beispiel. Außenminister? Wenn deine eigenen Beamten dir sagen.
Außenpolitik ist auch sehr viel. Also Außenpolitik ist ganz, ganz viel in der Geheimhaltungsstufe. Das finde ich auch sehr richtig, muss ich sagen. Weil da kann Transparenz tatsächlich für den Staat bedeuten, dass es ein Sicherheitsrisiko gibt. Auch Sachen des militärischen Abschirmdienstes oder
ja,
so,
die ja, sind alles streng geheim. Es ging jetzt nur darum zu sagen, also wenn intern in einem Ministerium jemand sagt, wir haben hier schwere Bedenken, und der Minister antwortet darauf und die Antwort und die Bedenken werden einfach als geheim eingestuft, damit es schwierig ist, in der Öffentlichkeit nachzuvollziehen, wie der Minister so gehandelt hat.
Ja, das könnte sein.
Oder
ja.
Ob er auf die Hinweise seiner Beamten, die es oft vielleicht doch besser wissen als er, achtet oder nicht.
Ja, ja, wie gesagt, ich kann jetzt nicht ausführen, was genau das für Dokumente
deswegen,
sind. Ja,
deswegen habe ich das jetzt mal so verspekuliert.
Genau. Ja, aber Andi Scheuer hat das Gegenteil gemacht von dem, was er im Juni 2019 angekündigt hat. Er hat ja, wie gesagt, die volle Transparenz versprochen. Und wir haben, ich mit meinem Chef zusammen, wir haben mehrere Monate lang, also das ganze Jahr 2019 lang, seit dem Urteil, haben wir versucht aufzuklären, was da alles passiert ist und haben auch versucht, dass der Minister seine Verantwortung anerkennt. Aber bis zum heutigen Tage ist uns nicht gelungen, alles aufzuklären. Es gibt sehr, sehr viele Fragezeichen, insbesondere diese Geheimtreffen, diese 7 geheimen Treffen. Was ist da gelaufen? Das wissen wir nicht. Insbesondere die Frage, warum hat Andi Scheuer nicht auf die Warnungen aus seinem eigenen Hause gehört? Warum hat er, wohl wissend, dass der EuGH erst im nächsten Jahr entscheiden würde, 2018 schon unterzeichnet? Wieso hat er, was auch der Bundesrechnungshof feststellt, als er wusste, dass kein Unternehmer bereit war, dieses Risiko zu tragen, wieso hat er da gesagt, ich trage das, ich nehme das mit, ich übernehme dieses Risiko zu 100%. Warum ist er zu diesen Erwägungen gekommen? Wieso haben seine Experten selber das Risiko eines negativen EuGH-Urteils mit 2-15% eingeschätzt? Wir haben zwar das rausgefunden, dass das diese Einschätzung war, aber nicht, warum die das so eingeschätzt haben. Keiner mit Menschenverstand würde sagen, wenn ich viele Gutachten habe, wenn es eine offene Debatte ist, wenn sogar ein EuGH-Verfahren läuft, wenn die Klageschrift begründet, warum sie sagt, wir haben berechtigte Zweifel an der Europarechtskonformität, dass ich dann sage, ja, also ich glaube, der EuGH wird nur mit 2-15% gegen mich entscheiden. Normalerweise muss man so eine Wahrscheinlichkeit immer mit 50% annehmen. Niemand weiß, wie der EuGH in so einem Fall entscheiden würde. Das kann so oder so sein.
Ja, aber
die dann darauf gekommen sind, das wissen wir noch nicht und das wollen wir rausfinden.
Dazu muss man sagen, dass der Generalanwalt des EuGH, also der EU,
ja,
dem EuGH auch angeraten hat, diese Maut-Gesetzgebung für EU-konform zu erklären, beziehungsweise seine Einschätzung dazu gegeben hat. Und dass es doch eher selten vorkommt, aber es kommt vor, das stimmt, dass der EuGH diesem Hinweis dann zuwiderläuft in ihren Urteilen.
Genau, aber das konnte Scheuer, das muss man sagen, das ist immer die Argumentation von Scheuer, die du gerade bringst, aber der Anwalt des EuGH hat im Februar 2019 seine Urteilsempfehlung ausgesprochen. Im Dezember 2018, noch vor der Empfehlung des Generalanwaltes, da hat Scheuer unterschrieben. Er konnte also nicht wissen, dass
Da liegen ein paar Monate dazwischen, das stimmt.
Genau, das konnte er überhaupt nicht wissen. So, von daher, als verantwortlicher Minister mit Weitblick hätte er sagen müssen, und er hätte es auch können, das haben wir in den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gefragt, hätte Scheuer diese Unterschrift irgendwie aufschieben können, hätte er das Vergabeverfahren verlängern können. Und der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat gesagt, ja, Scheuer ist Herr des Vergabeverfahrens, er hätte Fristen verlängern können, er hätte sagen können, ich prüfe das noch länger und er hätte sagen können, ohne Not, ich strecke das so lange, bis das EuGH-Urteil da ist und wenn der EuGH sagt, das ist in Ordnung, und das schreibe ich in der nächsten Stunde und wenn er sagt nein, dann beende ich das Vergabeverfahren ohne Zuschlag und dann wären wir jetzt nicht in der Diskussion um 500 Millionen Euro Schadensersatz. Das wäre gegangen und er hat es nicht gemacht.
Also zwei Sachen bei dem Ganzen jetzt noch. Auf der einen Seite kommt er genau aus der Ecke von CDU und CSU immer. Der Staat muss wie ein Unternehmen handeln. Kein vernünftiger Unternehmer würde das unternehmerische Risiko auf sich nehmen, wenn er es irgendwie vermeiden kann. So wie es zum Beispiel Eventim und der Mautanbieter aus Österreich getan haben. Die haben auch gesagt, also wir tragen das nicht. Wieso trägt das der Staat? Ja, wieso trägt das das Bundesverkehrsministerium dieses Risiko, das ja dann auf Kosten der Steuerzahler geht? Vielleicht liegt es ja hauptsächlich daran, dass diese Leute tatsächlich persönlich nicht dafür einstehen müssen, sondern es ist ja nur Steuergeld und wir wissen schon, was wir damit machen. Und auf der anderen Seite beschweren sie sich immer über diese Bürokratie. Alles ist so langsam und diese Vergabeverfahren und warum wird nicht so schneller gemacht? Ja, vielleicht dauert das alles auch auf kommunaler Ebene immer mal ein bisschen länger, weil sich die Leute tatsächlich die Zeit nehmen und so ein Vergabeverfahren auch mal verlängern, wenn es rechtlich und juristische offene Fragen gibt. Weil man sonst die Bürgerinnen und Bürger nämlich gleich im Rathaus zu stehen hat, wenn du dir erlaubst, solche Sachen da zu machen.
Ja.
Die dich ein paar Millionen oder 100.000 kosten. Weil auf kommunaler Ebene kann man sich sowas nicht leisten. Der Bürgermeister wird sofort mit Fackeln und Forken, und jetzt, ja, ich übertreibe,
ja, stimmt schon,
aus dem Rathaus gejagt, wenn sowas passiert. Es gibt Gründe für diese Bürokratie, warum das alles so lange dauert. Und das liegt hauptsächlich daran, dass man natürlich die Bürgerinnen und Bürger in das Steuergeld schützen will. Und sich selber. Weil man sonst juristisch dran ist. Und zwar aus gutem Grund.
Ja, das stimmt. Zwei Anmerkungen dazu. Du hast gesagt, das Risiko. Wir haben einen Staatsrechtler Folgendes gefragt. Sag mal, wenn ich einen Vertrag unterschreibe und mir ist das Risiko bewusst als Bund, also wenn ich einen Vertrag habe, der hat 2 Milliarden Euro, mir ist bewusst, das Risiko sind vielleicht nochmal 500 Millionen, muss ich das nicht eigentlich auch transparent gegenüber dem Haushaltsausschuss machen?
Ja, klar.
Ja, die Antwort ist komplex, aber am Ende des Tages ist sie so, wie du sagst. Ja, wenn einem bewusst ist, dass dieses Risiko tatsächlich eintreten kann, wenn man es grundsätzlich bestimmen kann und wenn man es auch der Höhe nach bestimmen kann. Und das konnte Scheuer, weil wir haben ein Dokument aus dem Januar 2019, da schreiben seine eigenen Beamten auf, was passiert, wenn er kündigt. Da hat er nämlich mal nachgefragt, was passiert eigentlich, wenn ich dieses EuGH-Urteil kündige? Und da schreiben sie ihm selber auf, ja, da musst du den Gewinn über 12 Jahre zahlen. So, und es war ihm also klar, wie hoch das Risiko auch ist. Und dieser Staatsrechtler schreibt uns dann auch in einem Gutachten auf und sagt, ja, Scheuer hätte auch den Haushaltsausschuss darüber informieren müssen. Ich habe übrigens gerade einen Vertrag unterschrieben, entweder kurz danach, hat er aber auch nicht gemacht, oder schon vor Vertragsunterschriften hätte nochmal um Erlaubnis fragen müssen. Und ich möchte übrigens hier nochmal 500 Millionen Euro Risiko reinbuttern. Darf ich das eigentlich? Bei sogenannten Hermes-Bürgschaften, wenn der Bund also Bürgschaften gibt für Auslandsaktivitäten, zum Beispiel von Energieunternehmen oder so, oder auch bei Rüstungsdeals kommt das vor, tauchen die im Haushalt auf. Die stehen da drinnen. Da steht drinnen Hermes-Bürgschaft für Panzerlieferung nach Saudi-Arabien, 700 Millionen Euro. Und dann weiß der Haushaltsgesetzgeber, das Parlament und die Öffentlichkeit genau, aha, wenn das schief geht, muss also der Staat mit 700 Millionen Euro einspringen. Und wir als Parlamentarier erlauben das auch und segnen das ab. Hierauf hat Scheuer auch bewusst verzichtet, weil er nämlich wusste, der Haushaltsausschuss hätte ihn den Vogel gezeichnet und gesagt, was, das Risiko, das tragen wir? Nee, das machen wir mal lieber nicht. Ne? Also auch da wäre eine Möglichkeit gewesen und aus unserer Sicht auch eine Pflicht vorhanden gewesen zu sagen, da musst du nochmal nachfragen, das kannst du nicht einfach mit einem Federstrich entscheiden, hier solche Risiken einzugehen. Das macht keine Verteidigungsministerin, das macht auch kein Wirtschaftsminister. Alle anderen gehen da ordentlich in den Haushaltsausschuss. Du machst das nicht.
Na, er wird ja dazu sagen, dass das Risiko ja bei 5-15% bestand, weil das EuGH vielleicht nicht das Urteil so fällt, wie es gefällt werden würde. Er intern ist ja davon ausgegangen, nach diesem Urteil, nach dieser Beurteilung, dass nur 5-15% Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Urteil des EuGH gegen Deutschland ausgeht.
Genau, das heißt, er hatte aber eine Wahrscheinlichkeit zu einem gewissen Zeitpunkt und konnte bestimmen, dass, wenn das Risiko eintritt, es eine gewisse Schadenshöhe gibt.
Ja, wir haben ja festgestellt, dass Herr Scheuer kein guter Mathematiker ist und kein guter Abschätzer von Risiko. So von Anfang an schon.
Aber deswegen wird übrigens das Risikomanagement ein Kernpunkt des Untersuchungsausschusses bilden. Weil das, was sie uns da geantwortet haben, wie die dazu gekommen sind, das Risiko zu machen, das klingt nach Auswürfeln. Das klingt wie Sitzkreis, jeder würfelt mal und am Ende machen wir so einen Durchschnitt oder so. Also das klingt hoch unseriös und da werden wir den Finger ganz tief in die Wunde legen, weil wir wollen wissen, wie kommt man auf so ein Risiko, wie kommt man auch darauf, den Haushaltsausschuss zu umgehen, wenn man das Risiko kennt und so weiter.
Ich kenne Risikomanagement aus dem Finanzamt. Wir haben unseres digitalisiert und wenn wir dagegen verstoßen, sind wir in Erklärungsnot.
Ich bin sehr gespannt, was das Verkehrsministerium so erklären wird. Mhm. Aber noch ein Satz zu dem Thema Fake News und auch, weil immer alle sagen, ja, ihr richtet jetzt einen Untersuchungsausschuss ein und das sind doch alles nur, das ist eine Kampagne gegen Scheuer und das Ergebnis steht vorab fest und so weiter.
Das hat er, glaube ich, so selbst gesagt vor der Presse, als er diese PK gehalten hat.
Genau. Hat er gesagt, bösartige Kampagne der Opposition. Dazu nur ein Satz. Nämlich der Satz, was ist der Bundesrechnungshof? Wir sind nicht der Bundesrechnungshof. Der Bundesrechnungshof ist eine Verfassungsinstitution, die arbeitet unabhängig. Das heißt, die sucht sich ihre Prüffälle selbst aus. Da können wir nicht anklopfen und kann sagen, lieber Bundesrechnungshof, wir verpflichten dich jetzt, dass du das prüfst. Sondern die sagen selber, wir gucken uns alle möglichen Aktivitäten des Bundes an. Wir prüfen die Bücher des Bundes und wenn wir Auffälligkeiten haben oder Verdachtsmomente, dann fangen wir selber an und prüfen das und wir lassen uns davon niemandem reinreden. Wir prüfen so lange, bis wir damit fertig sind. Am Ende legen wir schriftliche Berichte vor. Und das hat der Bundesrechnungshof getan. Der hat im November 2019 einen eigenen Bericht vorgelegt und hat von all dem, was ich jetzt gesagt habe, das kann man da alles schön nachlesen. Das kann auch Scheuer da nachlesen. Und jeder, der behauptet, ja, das erzählen jetzt nur die Grünen oder die FDP oder Linke so und das ist alles nur Kampagne, dem empfehle ich diese Lektüre oder Berichte über diese Lektüre, was da drin steht, das bestätigt sehr, sehr viel von dem, was wir Scheuer vorgeworfen haben, von dem wir oft auch selber mit Fragezeichen im Sommer gedacht haben, naja gut, okay, hier müssen wir jetzt schon interpretieren, wahrscheinlich war das so, das ist wahrscheinlich ein Verstoß gegen das Vergaberecht und so. Der Rechnungshof hat festgestellt, der hat nicht aufgeschrieben, es könnte vielleicht so sein, sondern er hat festgestellt, dass Scheuer mit seiner Handlung gegen das Vergaberecht und gegen das Haushaltsrecht verstoßen hat. Punkt. Das ist nicht mehr eine Diskussion, wie SPD-Abgeordnete die gerne führen wollen, auch der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, die sich hinstellen und sagen, ja, wir wollen jetzt mal ergebnisoffen prüfen im Untersuchungsausschuss, was jetzt hier passiert ist und wo die Wahrheit liegt und so. Mhm. Das hat der Bundesrechnungshof schon getan in vielen Bereichen. Es gibt einzelne Bereiche, wo wir nochmal nachforschen wollen, wo wir tiefer gehen wollen, wo uns mehr Sachen interessieren, wo uns auch persönliche Verantwortlichkeiten interessieren. Aber dass Vergabe- und Haushaltsrecht gebrochen wurde, das steht schon fest. Das ist nicht von uns dahergedacht, sondern das ist schon vom Verfassungsorgan Rechnungshof festgestellt. Rechnungshof, ja.
Und nur um zu sagen, wie die arbeiten. Die kommen dann in das Ministerium und haben eigentlich das Recht, das von oben bis unten auf den Kopf zu stellen. Sie dürfen sich alles angucken, sie dürfen überall reingucken und die machen das dann auch und die prüfen alles ab. Und wenn sie nur ein falsch abgelegtes Blatt finden, dann fragen sie da nochmal doppelt und dreifach nach. Also es gab schon, also ich weiß das nur auf unterster Ebene, es gab schon Landesrechnungsprüfungen, zum Beispiel in meinem Finanzamt, und die haben tatsächlich ihr eigenes Büro und gucken sich alles an. Alles, was sie irgendwie interessiert und arbeiten das Stückchen für Stückchen auf und das dauert Monate, Wochen. Und dann machen die auch einen ordnungsgemäßen Bericht draus. Also die arbeiten auch sehr, sehr, wie heißt das?
Gewissenhaft, sauber.
Gewissenhaft und sauber, genau.
Ja. Und Andi Scheuer hat ja versucht, als dieser Bericht rauskam, hat er etwas gemacht, was wirklich einmalig ist, was ich noch nie erlebt habe in meiner Arbeit im Bundestag und auch davor nicht. Nämlich der Bundesrechnungshof schreibt normalerweise der zu prüfenden Stelle einen Zwischenbericht und sagt, wir haben jetzt erstmal alles analysiert, was wir analysieren konnten. Wir würden jetzt folgende Sachen in den Bericht schreiben. Dazu hast du jetzt die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Du kannst dazu sagen, was du willst und wir werden das auch alles abdrucken. Und das macht der Bundesrechnungshof auch. Der schreibt dann in den Stellungnahmen, das ist unsere Prüfung. Dazu hat das Verkehrsministerium Folgendes gesagt. Abschließende Würdigung, das bedeutet, wir nehmen jetzt nochmal Stellung zu dem, was das Verkehrsministerium gesagt hat und bewerten das nochmal. Und diese Zwischenphase, die ist normalerweise immer so, dass die vertraulich ist. Also man pustet nicht raus und sagt, der Bundesrechnungshof hat uns geprüft und wir finden das alles nicht in Ordnung und so. Das habe ich noch nie erlebt. Andi Scheuer hat das gemacht. Der hat Anfang November gesagt, der Bundesrechnungshof hat hier so einen Zwischenbericht und die können quasi nicht rechnen. Und hat mit die auf Schmutz geworfen in einer Art und Weise, die unglaublich ist. Kann man auch gerne nochmal nachlesen, Anfang November, wie gesagt, und hat dann ein internes Prozedere, was in jedem Ministerium bisher über Jahrzehnte immer intern war, hat er öffentlich gemacht und hat gesagt, hier lag der Bundesrechnungshof nicht richtig und das ist meine Stellungnahme, das habe ich denen jetzt dazu gesagt und das zeigt, dass ich Recht habe und die nicht, und hat da wirklich mit üblem Schmutz auf die Leute geworfen. Und am Ende hat er trotzdem nicht gewonnen, weil die Prüfer haben natürlich sauber weitergearbeitet, haben dann die Anmerkungen des Verkehrsministeriums fachlich analysiert und am Ende erneut festgestellt, dass tatsächlich Haushalts- und Vergaberecht gebrochen ist und dass die Einwendungen des Verkehrsministeriums da nicht gerechtfertigt waren und keine echten Gegenargumente darstellen. Und ja, damit ist sehr viel der Verantwortlichkeit auf jeden Fall für uns geklärt. Mhm. Aber ja, der Mann will trotzdem nicht zurücktreten. Der erkennt ja bis heute keinen einzigen Fehler an. Auf allen Pressekonferenzen, in allen Statements, in allen Kanälen, auf Social Media oder auch im Bundestag, gefragt nach eigenen Fehlern, nach dem, was er anders machen würde, nennt Herr Scheuer immer nichts und sagt, ja, im Nachhinein ist immer klar, dass man Sachen hätte anders machen können. Aber wenn man dann fragt, was denn für Sachen, dann kommt da nichts. Der hat nie ein Wort der Selbstkritik geäußert. Und ja, von daher stachelt uns das natürlich auch als Opposition an, weil das kann nicht sein, dass wir sagen, jeder Bürger, der im Edeka ein Brötchen klaut, ne, der kriegt eine Anzeige und der kriegt ein Strafverfahren und, und. Und jeder, der Fahrerflucht begeht oder normale Strafsachen macht, der hört schon von der Staatsanwaltschaft. Aber jemand, der vor aller Augen solche Vergehen ja, durchführt und gegen Gesetze verstößt, gegen geltende Gesetze dieses Landes, der sitzt einfach weiter auf dem Ministerstuhl und lacht weiter und macht das weiter, was er tut. Ja, das kann eigentlich nicht sein. Sowas kann man einem Minister nicht durchgehen lassen. Und da war ich sehr erfreut, dass ich heute gesehen habe, dass es eine Umfrage aus Bayern gibt.
Ja, die haben wir ja, stimmt. Stimmt, die hast du mir zugeschickt, die gibt's auch noch.
Genau. Willst du daraus mal rezitieren?
Weil ich hatte ja am Anfang gesagt, dass sein Ministerpräsident ihm noch den Rücken frei hält. Aber die Bayern sind nicht mehr so richtig überzeugt von Andi. Und zwar, CSU-Anhänger fordern Rücktritt, steht hier. So sind 83% der Befragten mit Verkehrsminister Andreas Scheuer sehr oder eher unzufrieden. 83% der CSU-Anhänger, muss man sich mal vorstellen. Mit der Arbeit von Innenminister Seehofer und Co. Also er ist praktisch von allen CSU-Ministern der unbeliebteste und anscheinend in den Augen der Bayern auch der unfähigste. Weil ja, nach ihm kommt dann Horst Seehofer mit 65% Unzufriedenheit. Entwicklungsminister Gerd Müller mit 61% Unzufriedenheit und Markus Söder als Ministerpräsident hat zwischenzeitlich 60% Zufriedenheitswerte.
Ja, das Besondere ist ja dieses Mal im Vergleich zu anderen Umfragen, weil das Scheuer als ja, unfähig bewertet wird oder dass die Leute nicht mit ihm zufrieden sind, das zeigt ja auch regelmäßig das Spiegel Online-Ranking, aber ja, jetzt sagen fast 2/3 der Befragten sagen, der sollte zurücktreten, und sogar 60% der CSU-Anhänger, also eine Mehrheit der eigenen Leute, sagen, es ist Zeit für einen Rücktritt.
Na,
und das ist wirklich ungewöhnlich. Na, es kommt jetzt langsam die Kommunalwahl in Bayern im März, die steht
ja,
vor.
Ja, es kommt die Kommunalwahl. Die CSU steht bei so der Sonntagsfrage bei 38%, was besser ist als die letzte Landtagswahl, aber immer noch für CSU-Verhältnisse sehr wenig. Und wenn die Kommunalwahlen jetzt kommen, haben natürlich sehr viele Angst in Bayern vor den Grünen.
Ja.
Und da kann dir ein Verkehrsminister, der so in der Öffentlichkeit steht, als inkompetent, gerade bei der CSU, richtig die Kommunalwahl versauen.
Ja.
Weil wenn die Grünen sich hinstellen und sagen, also das ist nicht Verkehrspolitik, wie wir sie uns vorstellen, und das kostet den Steuerzahler hier auch noch Millionen, was die CSU da auf Bundesebene macht, lass uns mal machen. Wir machen das besser, umweltfreundlicher und kompetenter.
Mhm.
Also der Wahlkampf schreibt sich fast von alleine.
Ja, eben. Du musst ja bei Scheuer nur daneben stehen und die Leute sagen, okay, dann wähle ich halt euch. Ne? Du musst ja gar nichts machen. Wenn du nicht genauso doof bist und so agierst, dann bist du wählbarer.
Ich sehe schon die Plakate mit den roten Zahlen, also eigentlich müsstest du solche Plakate drucken, Mautdebakel, das kostet euch das.
Genau, 74 Millionen heute, ja. Stand heute.
Ja. Ja. Mit Zahl nach oben.
Ja, könnte man machen, das wäre natürlich so ein bisschen Negativ-Campaigning, aber ich glaube, das muss man gar nicht mehr machen. Also ich glaube, wenn man jetzt noch selber sagt, wir stehen für Folgendes, wir haben unsere folgenden 5 Kernpunkte, das kriegen Leute schon zusammen, weil Andi Scheuer hat jetzt das Label dieses Mauthelden oder Mautversagers und wir haben ja auch die letzten Monate sehr gezielt daran gearbeitet, dass sich das überträgt auf die CSU und dass auch die CSU selber erkennt, dass das, was ihr Minister hier gemacht hat, auf keine Kuhhaut geht und nicht tragbar ist, aber die machen halt den Fehler und stehen weiter zu ihm. Also es wäre eigentlich schlauer gewesen von Markus Söder, ihn irgendwann abzuberufen, wenn es passt sozusagen. Und das wäre halt eventuell im Oktober letzten Jahres gewesen oder im November oder so. Ich hatte ja gedacht, dass nach dem Bericht des Bundesrechnungshofs, dass dann eventuell die CSU einknickt und die eigenen Leute ihm von der Stange rennen und sagen, naja, jetzt lassen wir aber mal Dorothee Bär ran oder eine andere Ministerin und berufen dich ab. Aber jetzt, so kurz vor der Kommunalwahl, bin ich mir unsicher, ob sie ihn wegziehen werden. Ich glaube, entscheidend wird sein, ob in Niederbayern, da wo er ja auch Chef ist und im Vorstand der CSU, wenn da das Wahlergebnis auf einen Andi-Scheuer-Effekt zurückgeführt werden kann, dass man sieht, aha, 10% unter dem anderen Landesdurchschnitt oder so. Und dann auch die Erzählung ist, das ist der Andi-Scheuer-Effekt. Wenn das sozusagen in Medien oder auch in den Parteien als solches durchgeführt wird, als solches Framing, dann glaube ich, wird es für ihn nochmal eng. Aber ansonsten wird das sich jetzt durch einen Untersuchungsausschuss quälen und ich erkenne nicht ein Mühe irgendwo an ihm, dass er sagt, ich trete von mir aus zurück und ich habe irgendwie erkannt, dass das jetzt nicht so gut zum Wohle des deutschen Volkes war, was ich hier in den letzten Monaten gemacht habe.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sowohl auf Seiten der CDU als auch auf Seiten der CSU nicht unbedingt der Elan besteht, den Minister zu entlassen. Wenn man sich bedenkt, was zwischen Seehofer und Merkel gelaufen ist, also dieser ganze Streit innerhalb der eigenen Union.
Ja.
Sowas wollen sie jetzt natürlich in Zukunft tunlichst vermeiden, weswegen sie vielleicht Andi Scheuer einfach da machen lassen und hoffen, dass er einfach mal zurücktritt aus Anstand, wobei sie vergessen, dass er eigentlich keinen Anstand hat.
Mhm. Muss man leider so sagen. Aber sie hätten ja auch wirklich Alternativen, das wundert mich auch ein bisschen. Also Dorothee Bär zum Beispiel ist ja eigentlich eine von denen, die dran ist. Ne, wenn ich jetzt 3 Leute aufzählen müsste, wäre die erste, die ich aufzähle, die seine Nachfolge annehmen könnte. Vor allen Dingen hätte die Nachfolge dann den gleichen Vorteil wie AKK mit von der Leyen und ihrem Untersuchungsausschuss. Du kannst immer sagen, Schnitt, ne, das ist nicht mein Untersuchungsausschuss, ich arbeite den sauber ab, ich kläre hier wirklich auf. Ne, aber du kannst dich auch sehr klar davon distanzieren, von den Fehlern deines Vorgängers. Du hättest mit Dorothea Bär eine Frau, die auch schon mal Staatssekretärin im Ministerium war. Die kennt also auch das Haus ein bisschen, ist in der Bundesregierung sehr gut verdrahtet, in der Landtagsfraktion, auch in Bayern. Als Frau natürlich auch eine Frontfrau. Ne? Du hättest einen ganz klaren Wechsel auch in der politischen Kultur, denke ich mir mal. Die würde eine andere Kultur pflegen als von Andi Scheuer. So wäre zumindest meine Erwartung. Die wäre also
die gleiche
sehr,
Kultur
sehr,
wie Andi Scheuer zu haben, ist auch ein bisschen schwierig.
Ja gut, Dobrindt und Ramsauer haben das ja auch gemacht. Aber ja. Aber ich glaube, die wäre ein sehr harter politischer Gegner. Wenn Dorothee Bär auf einmal morgen Verkehrsministerin würde, dann hätten wir anders zu tun. Und ja, die CSU hätte einige Vorteile von diesem Schritt, wenn sie das täte. Ich bin gespannt.
Ja, die ist mit anderen politischen Wassern gewaschen, das stimmt.
Ja, die ist auch nicht so arrogant am Ende des Tages. Also ich glaube, bei Andi Scheuer ist auch ein großes Problem Selbstverliebtheit und Arroganz. Das ist jetzt gar nicht so als persönlicher Vorwurf, sondern das macht sich an der Position schlecht. Also wenn ich politische Probleme habe, die so Richtung Untersuchungsausschuss gehen, dann kann ich halt auch in einen Ausschuss kommen mit Abgeordneten und kann sagen, okay, das hier sind meine 3 Staatssekretäre. Wir stehen Ihnen jetzt 5 Stunden zur Verfügung. Wir beantworten hier jede Frage. Ne, alle Fragen, die Sie haben, sind bis nächste Woche beantwortet. Oder man kann halt spielen wie Andi Scheuer. Ne? Immer mit ein paar Essern, immer irgendwie mit gezinkten Karten, immer einmal so, Fragen nur zur Hälfte beantworten und sich so durchwurschteln und merken, dass man es eigentlich nicht ernst meint und am Ende sagen, nee, also Fehler habe ich keine gemacht, also wenn, dann ist es hier Kampagne und nö, wir machen das auch in Zukunft so und es war alles richtig und also auch der Stil sozusagen, der ist, glaube ich, ein anderer und der tut ihm nicht gut. Also so eine Rampensau ist in manchen Situationen total förderlich, ne? Der ist ja auch so immer noch Generalsekretär in seinem Herzen. Und es sind auch Vorteile, die er damit hat. Also der kann auch ein Publikum begeistern, ne? Der kann mitgehen. Wenn der einen Vorortbesuch hat, dann denkt man immer, oh, das ist jetzt hier der wichtigste Termin der Welt und so. Ne? Also das sind positive Eigenschaften, die er hat. Aber in der Krise ist es, glaube ich, nicht gut, wenn man zu selbstbewusst, zu arrogant und ja auch jemand ist, der zu sehr Rampensau ist und dann immer nach vorne geht und alles inszeniert und aus allem so eine PR-Show macht und so. Also manchmal muss man auch einfach sachlich die Fakten abarbeiten und sich darauf zurückbesinnen, dass man seine Sacharbeit macht und nicht nur die nächste PR-Show inszenieren.
Ja, diesen Wandel von ich bin der ideologische Wahlkämpfer zu ich bin der Minister in Verantwortung, den schaffen eher selten Menschen. Ich meine, Jens Spahn, der hat da Federn gelassen, aber der scheint sich mittlerweile da gefangen zu haben in der Rolle des Ministers. Mhm. Aber Andi Scheuer, ja, ich meine, das ist auch vielleicht die Tatsache, dass Dorothea Bär als Frau in der CSU, ich würde sagen, schon einen schweren Weg hinter sich hat. Das ist da nicht so leicht. Mhm. Und die hat da, wie gesagt, ganz anders gelernt, innerhalb der Partei mit bestimmten Sachen umzugehen, weswegen sie wahrscheinlich in der Situation auch anders agiert. Bisschen bedachter.
Ja.
Und
ich meine, jetzt ist das Kind eh in den Brunnen gefallen, ne? Ja. So, jetzt, ja. Ich bin mir auch wirklich unsicher, ob die CSU es noch machen wird, irgendwann vor den Kommunalwahlen Andi Scheuer abzuziehen. Mittlerweile bin ich sehr, sehr kritisch. Also solche Umfragen geben mir natürlich manchmal Hoffnung, so, aber
ne, der müsste halt auch freiwillig gehen.
Das wäre eigentlich das Stärkste. Ich habe ja mal ein alternatives Rücktrittsschreiben für ihn formuliert.
Ja, das stelle ich in die Shownotes, keine Angst.
Ja, sehr gerne, wo ich auch ein bisschen formuliert habe, wie man das kommunikativ gut machen könnte.
Ja, ja, also, es liest sich gut.
Das, ja, ich kann da auch gerne als Redenschreiber anfangen, aber aktuell, der Zug ist halt irgendwann abgefahren. Du hast so einen kommunikativen Moment, wo du das glaubwürdig machen kannst, wo du glaubwürdig zurücktreten kannst, ne? Aber du musst auch immer einen Anknüpfungspunkt haben und den sehe ich jetzt gerade nicht. Also der Bericht des Bundesrechnungshofes war ein Anknüpfungspunkt, die Schadensersatzforderungen der Betreiber, die im Dezember noch kamen, war ein weiterer Anknüpfungspunkt, also ganz konkret so, ne, wo unabhängige Dritte, unabängig nicht, also vom politischen Leben sozusagen, wo die Fakten neu in den Raum stellen oder Berichte oder Beweise oder so, das wäre ein guter Moment gewesen, aber jetzt sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht, es sei denn, er kommt jetzt raus und sagt, Weihnachten war die Zeit der Selbstkritik, hat er in seiner letzten Pressekonferenz gesagt, ich habe eingesehen, dass ich auch mal was falsch gemacht habe und in Bayern finde ich es eigentlich auch schöner als in Berlin und
ich gehe jetzt nach Hause.
Jetzt soll die Doro soll mal bitte den Müll hier aufräumen. Ja,
ja, das wäre eigentlich auch typisch CSU. Ich habe hier einen kleinen Trümmerhaufen hinterlassen. Frau, komm, Raum auf.
Viel Spaß, genau, ja. Ja, naja. Na ja.
Ja, Andi Scheuer, was soll man da noch sagen? Kann man nicht mehr viel sagen, wa?
Ja, naja, ich meine, wenn er im Amt bleibt, dann tut er uns auch einen Gefallen, weil der macht eine Politik, wo wir einfach nur 1:1 dagegen stellen können, was wir machen und wo die allermeisten Leute, mit denen ich spreche, sagen, ja, macht schon sehr viel Sinn, was ihr da fordert. Also das, oder hier sollte man schon viel anders machen. Und der Andi Scheuer ist jetzt nicht derjenige, dem zugetraut wird, dass er Dinge anders macht. Der simuliert sehr viel, er stellt sich hin und sagt, ich bin Fahrradminister und am Ende des Tages gibt es auch irgendwie einen Euro mehr für Fahrrad, aber es gibt eben keine Änderungen in den Dieselsubventionen. Es gibt nicht weniger Geld für den Fernstraßenbau. Es gibt keine grundsätzlichen Änderungen. Andi Scheuer simuliert sehr viel, der macht viel Kosmetik, der hält tolle Sonntagsreden. Er macht viel PR, aber am Ende des Tages macht er das, was die CSU schon immer gemacht hat.
Aber Simulationsminister klingt doch auch gut.
Ja, es klingt auch gut. Vielleicht mache ich das zum neuen Framing. Mal gucken.
Ich will dann aber Prozente, ja.
Ja, mal gucken.
Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer? Mach doch mal ein bisschen Werbung. Du hast doch da noch immer diese wunderbare Homepage, wo man dann auch den fiktiven Rücktritts
ja,
die fiktive Rücktrittsrede von Andi Scheuer lesen kann.
Ich habe erstmal die Botschaft, weiter immer kritisch bleiben gegen alles, was verkehrspolitisch so gemacht und diskutiert wird. Weil Verkehrswende, das ist so das große Thema, was wir auch eigentlich adressieren, das gibt's nicht. Es gibt keine Verkehrswende in Deutschland. Es wird darüber geredet. Es wird viel erzählt und Forschungsprojekte und Innovationen und so. Das ist alles viel Blabla. Aber am Ende des Tages fahren immer noch 45 Millionen Leute mit ihrem Auto und fliegen so und so viele und nutzen das Fahrrad und so. Da ändert sich erstmal nicht viel. Da kritisch bleiben gegen alles, was passiert. Und ansonsten, ja, kleiner Werbeblock, gerne verfolgen, was die Grünen im Bundestag machen. Wir versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen mit unseren Mitteln. Und wer sich interessiert für das, was ich da so mache und für ein bisschen Public Affairs und so Politik insgesamt im Bereich Verkehr, ich habe auch einen eigenen Blog, storchennest.me. ME, weil die Adresse einfach nur 3 € im Jahr kostet oder so. Ansonsten, ja, genau, guckt da gerne mal vorbei. Und ja, bleibt treue Hörerin dieses Podcasts.
Ja, dann hört ihr Christian vielleicht auch öfters.
Mich vielleicht auch öfters, ja, aber auch wirklich, du hast ja immer ein sehr buntes Publikum, das schätze ich ja wirklich bei dir. Also, selbst wenn man mal sagt, ja, nee, der interessiert mich jetzt nicht und so, aber du hast ja so viele verschiedene Leute, die du zu unterschiedlichsten Themen einbindest, das finde ich wirklich super. Auch immer auf dem Niveau, sage ich mal, dass du den Gästen Zeit gibst, das ist immer gut. Weil in 5 Minuten, habt ihr jetzt auch selber gemerkt, kann man so eine PKW-Mord-Geschichte nicht erzählen. Die ist einfach so lang, die ist so komplex, da ist so viel Mist passiert, da braucht man einfach ein bisschen Zeit. Und meistens gibst du ja den Hörerinnen diese und das ist immer sehr, sehr schön.
Ja, um ehrlich zu sein, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich dich hier durchhetze. Also du hattest... Also die Sache ist, wir wollten ja ein bisschen früher anfangen. Ich wusste jetzt nicht, wie viel Zeit du hast. Jetzt sind wir schon bei fast 2 Stunden. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du ein bisschen durchhetzt. Und ich wollte aber trotzdem, dass alles Wichtige gesagt wird. Und ich habe das Gefühl, wir haben trotzdem noch alles Wichtige dazu sagen können. Also wahrscheinlich ja, doch, nicht das, alles, aber...
Nö, das Gefühl habe ich auch, dass wir die wesentlichen Punkte haben wir drin und so. Und nö, gehetzt fühle ich mich nicht. Ich hätte eher gedacht, dass du sagst, so ja, jetzt ist mal gut, jetzt haben wir nicht mehr Zeit. Und das kannst du jetzt nicht noch erzählen.
Das werde ich nie sagen. Das ist mein Podcast. Ich bestimme, wie viel Zeit ich habe und wie nicht.
Ja, das ist das Schöne, ja. Genau, nö. War sehr schön mit dir. Vielen Dank.
Danke auch. Wir hören uns dann hoffentlich demnächst. Bis bald dann. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.